Loach Potatoes.
So, hallo liebe Potato Heads, hier ist wieder der geilste Football-Podcast aus Deutschland. Es ist wieder soweit, die große Runde, die Elefantenrunde, die Expertenrunde. Five Guys, heute leider in einer etwas, na was heißt leider, heute in einer anderen Besetzung, weil die anderen beiden Herren nicht können. Der eine steckt auf der Autobahn fest und der andere, der rockt auf ein Konzert und ich hoffe, dass er auch gesund wieder rauskommt. Aber dafür, weil es heißt ja Five Guys, es müssen fünf Jungs sein. Natürlich können es auch Mädels sein, aber wir sind wieder zu fünft. Und neben Olli und dem Carsten sind heute dabei unter anderem unser Kollege Mirza. Hallöchen, schön, dass du wieder da bist.
Hallo.
Und wir haben Dietmar, den Head Coach von Dachau Thunder. Grüß dich.
Schönen guten Abend zusammen.
Dietmar, wie geht es dir?
Es ist Wochenende, was soll's mir schlecht gehen? Also am Wochenende ist alles gut, Wochenende hoch das Hemd, einwandfrei.
Hoch das Hemd, okay. Ja, gut, dass die Leute das nicht sehen, oder?
Das stimmt, möchte ich niemand so zumuten, also das ist schon so richtig, ja.
Mützer, wie geht's dir?
Ja, soweit ganz gut. Ich hatte die berühmte Ansteckungskrankheit namens Corona, ja. Jetzt wieder erholten, aber... Ernsthaft, also Laufen nach Corona sollte olympisch werden. Mir tut die Lunge nach 10 Metern weh und
brauche einen Luftzeiger. Aber dafür siehst du richtig top aus. Wie aus dem Ei gepellt.
Keine Ahnung, wie ich das mache. Das ist wahrscheinlich Photoshop.
Filter,
ist so dieser Weichmacher.
Gute Gene.
Weichmacher in Zoom, weißt du?
Oder einfach gute Gene.
Gut möglich. Ne, aber es geht wieder aufwärts. Bei mir ist das genau das Gegenteil. Bei mir ist Wochenende hart Arbeitstag. Mhm. Wir haben morgen um 10 Training.
Wer tut sich denn sowas an?
Nahezu fast jeder Football-Coach.
Stimmt, das gibt's ein paar Olli, die Stimme aus dem Off. Wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dass du wieder dabei bist.
Ach, ich habe dir das ein bisschen angekündigt. Ich glaube, ich war beim letzten Mal auch ziemlich platt. Da hat es andere Gründe, aber tatsächlich auch jetzt. Ich komme aus dem Nachtdienst und aufgrund der Hitze, wir hatten gestern hier tagsüber und vorgestern irgendwie so 34 Grad. Da heizt sich bei uns im Dienst immer das Bereitschaftszimmer sehr auf. Oder die ganzen Räumlichkeiten. Und das heißt, also ich habe mal ein bisschen gedöst, aber nicht wirklich schlafen können heute Nacht. Und ja, deswegen bin ich ziemlich platt. Bisschen müde.
Aber dafür hast du anscheinend eine gute Faltencreme. Also man sieht keine Augenringe.
Filter. Der Mirza wird das kennen. Also ich habe gute Filter.
Der Carsten ist gerade reingerockt vom Training. Wie geht's dir?
Ach, ganz gut. Gerade ein bisschen Theorie gemacht, ein bisschen Videos geschaut. Ne? Was man sich so gönnt. Ne?
Klingt ja sehr fachlich.
Ach, war lustig. Mal an sich andere Teams mal anschauen, gucken, wie die Sachen so machen. Ja, war nett anzusehen. Ne? Wir haben ja jetzt am Wochenende eigentlich ein paar Spiele vorgehabt.
Gut. Vorgehabt?
Vorgehabt. Wollte mir auch ein paar Spiele voranschauen, aber... Darüber reden wir ein andermal, was gerade so los ist.
Okay. Ja, irgendwie hört man nur noch von überall her Spielabsage, was ist da los?
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich muss noch ein paar Informationen sammeln. Das ist gerade irgendwie, ich sag mal so, bei uns ist das Wochenende spontan sehr spielfrei geworden, egal was. Wir wollten Damen-Bundesliga-Spiele schauen, möp, alle weg. Ne? Wir hatten ein Jugendspiel gehabt, möp, alle weg. Die Herren haben ein Spiel, möp, alle weg.
Wie?
Ja, genau.
Okay. Puff weg.
Ja,
ne? Großes Footballersterben.
Großes Footballersterben. Ne? Die Kollegen aus Wesselingen wollen gegen uns nicht antreten. Die hätten nur 17 Leute von 16, die sie brauchen.
Ach du Schande.
Genau. Naja.
Das kriegen wir in Berlin gar nicht so mit. Also hier laufen eigentlich alle Spiele. Wie sieht es denn bei euch aus, Dietmar, in Bayern?
Na gut, wir haben ja aktuell, die Saison ist ja rum überall, also außer GFL. Es ist morgen ist nochmal so ein Landesliga-Final. Das ist ja hier in Bayern sowas wie staatstragend, dass die Franken gegen die Bayern so eine Meisterschaft austragen. Und das ist eigentlich nochmal so das Letzte, was jetzt in unserer Klasse passiert. Aber ansonsten ist das jetzt eher so Chill-Out-Phase. Wir werden zwar nächste Woche nochmal anfangen, weil wir nochmal so ein Herbstprogramm haben. Wir gehen da auf so ein Oberland-Bowl. In Bad Tölz und dann haben wir noch so ein Krebsspiel. Also, das ist halt so eine Herzensangelegenheit unseres Vereins. Aber dann haben wir auch nochmal 3 Wochen Pause und bleiben dann eigentlich schon so im Off-Season-Modus drin. Ist entspannt. Aber die Absagen, Carsten, die hat wir dieses Jahr auch massig.
Aber wenn du sagst Krebsspiel, also du meinst jetzt so ein Charity-Event.
Ja, genau, wir haben immer so, wir spielen vom Verein für die Deutsche Krebshilfe oder für die Brustkrebsaktion und dann haben wir also jedes Jahr zum Ende der Saison oder im Herbst so ein Charity-Spiel. Dieses Jahr ist gegen Nürnberg Hawks, da haben wir die Flaggies dabei, die Damen sind dabei und die Herren sind dabei, machen wir so einen Football-Tag und dann gucken wir, dass wir anständig Geld zusammenkriegen. Letztes Jahr war das echt gut. Da ist richtig was rumgekommen, da war ich echt überrascht. Also für mich war das letztes Jahr das erste Mal. Finde ich eine coole Aktion, muss ich sagen. Bin ich echt, da bin ich sogar bereit, rosa zu tragen.
Wollte ich gerade sagen,
Als
tragt ihr dann
Defense-Spieler,
halt auch
als
Pink?
Spiel, ja, als Defense-Coach, rosa ist schon so eine grenzwertige Geschichte, aber selbst da muss ich sagen, für das springe ich über meinen Schatten und habe auf dem schwarzen Hemd dann irgendwas in rosa stehen, das passt da irgendwie.
Also mega, mega Respekt dafür, also nicht, dass du rosa trägst, sondern für die Aktion an sich, dass ihr sowas macht, finde ich großartig. Bin ich auch großer Fan von solchen Sachen.
Ja. Mirza, wie sieht es denn bei euch aus mit Absagen im Junior-Bereich?
Kann ich dir ehrlich gesagt schwer beantworten, weil ich bin ja Flag Coach
Ja.
und wir haben in NRW leider noch keine Liga.
Ach.
Aber lauter gute Nachrichten, das soll sich ja bald ändern. Vielleicht kommen wir jetzt gleich dazu.
Ja, du kannst ja gleich mal mit einsteigen. Beziehungsweise Olli, ihr seid da mit den Schiefbahnen auch irgendwie in einer größeren Spielgemeinschaft, oder? Gab es da jetzt auch irgendwie
Also
mal Absagen, oder?
die Jugend tatsächlich, also wir haben, glaube ich, mit unserer U19, die hat eine Dreierspielgemeinschaft. Da ist auch mal was ausgefallen. Aber ansonsten so U16 ging eigentlich. Aber was ich eigentlich mich interessieren würde, wie geht's denn dir, Kälte?
Oh, mir geht es eigentlich blendend. Ich bin ein bisschen footballmüde. Also die Saison fand ich ein bisschen, ja, hat mir nicht so den Spaß gebracht, den ich mir erhofft hatte. Wir haben jetzt nächste Woche das letzte Spiel in der vierten Liga gegen meine alte Heimat, die Cobras. Und dann ist die Saison vorbei und dann werde ich mal gucken, wo es hingeht.
Wir haben August und die Saison ist vorbei. Das
Ja, wobei wir auch sehr spät angefangen hatten. Also. Ja, wir haben natürlich nicht so eine große Auswahl in Berlin wie in NRW, ne? Es gibt nicht so viele Teams wie bei euch.
Das ist das Thema. Du hast hier auf, sag ich mal, 50 Kilometer hast du 12 Vereine. So plus minus ein paar, ne?
Ja.
Also wir haben bis 2.10. Unser letztes Herrenspiel ist am 2. Oktober.
Ja, und ich glaube, ich habe irgendwo noch vier
2.
Spielansätze
Oktober.
gesehen für den 8.10. in irgendeiner Liga, wo ich dachte, echt jetzt?
Ja, muss auch nicht sein. Also das ist ja gut, aber ist eine andere Geschichte. Ich denke, Corona hat uns allen, ich glaube, in jedem Podcast erwähnt man wieder Corona, weil letztendlich tatsächlich die meisten Ausfälle, also auch bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, Ausfälle von Spielern, ne, die dann nicht kommen können, weil sie entweder selber erkrankt sind oder weil in der Firma einer erkrankt ist und sie müssen einsteigen oder in der Familie ist einer erkrankt und sie können deswegen nicht zum Training kommen. Also, das ist ätzend. Also
Das
wirklich,
merken wir auch gerade sehr
da ist man
stark,
da,
ja.
also ich bin echt Corona-müde. Also
Ja.
sowas von, gerade was Football angeht, Football hat da echt drunter gelitten.
Ja.
Das hat die Vereine in den letzten 2 Jahren auch strukturell sehr stark verändert,
Oh ja.
weil manche konnten trainieren, manche nicht. Und dann hast du eine höhere Fluktuation als sowieso schon. Und dann hast du auch natürlich auch 2 Jahre lang Pause gehabt, grob gesagt, wo die Leute auch vielleicht auch was anderes ausprobieren
Ja.
wollten. Oder vielleicht, wie du gerade gesagt hast, dass Football müde geworden sind. Und das ist halt in vielen Vereinen. Also viele Vereine, ob Football, ob Tanzen oder was weiß ich, sehr viele brechen gerade weg.
Das habe ich aber auch von Trainern gehört, dass die in Corona gemerkt haben, oh, es gibt ja doch noch was anderes außer
Ja.
Football. Hey, ich habe ja eine Familie. Mit denen Zeit zu
Moment.
verbringen macht auch irgendwie Spaß.
Ich habe einen Garten, der vielleicht ein bisschen Pflege braucht oder
Ja.
sonst irgendwas. Und Mirza, was du eben gesagt hast, das fand ich ganz richtig, weil viele haben sich dann tatsächlich mehr so einem Individualsport zugewandt. Ne? Ich gehe joggen, ich mache für mich selber was. Also alles Sachen, die du eher in kleinen Gruppen oder einzeln oder zu zweit nur machst, eben aufgrund der Problematik, dass du dich ja in so großen Gruppen gar nicht treffen durftest oder nichts machen konntest.
Wir hatten bei uns das Thema gehabt, dass unser Flag oder unser erster Versuch der Flag-Jugend Ende 2020, Anfang 2021 durch Corona komplett in die, ich sag mal, in die Binsen ging. Das haben wir jetzt Gott sei Dank wieder gedreht. Also das ist jetzt wieder am Aufwachsen oder am Aufkeimen, aber das hat uns auch schon ein bisschen was gekostet. Wo wir es nicht, oder wo wir es nicht so bemerkt haben, war wirklich tatsächlich bei den Herren, toi, toi, toi. Das hat echt gut funktioniert. Wir haben die Mannschaft zusammengehalten. Wir hatten allerdings auch letztes Jahr das Glück, dass wir so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Das hat sich bei uns so Brewery Season genannt. Also es war quasi so eine von den Vereinen organisierte Runde, die gesponsert war von allen möglichen Brauereien, von denen es hier in Bayern ja ohne Ende gibt. Und dann hat es uns schon geholfen, so ein bisschen Spielbetrieb aufrechtzuhalten, um auch die Leute bei der Stange zu halten. Aber es gibt halt auch viele Vereine, die komplett in Bayern von der Bildfläche verschwunden sind aufgrund von, na, all den anderen Rennen irgendwohin und machen irgendwas, bloß nicht mehr Football spielen oder sowas. Das ist schon ein Thema.
Dietmar, du hattest jetzt gerade so im Nebensatz gesagt, ihr hattet Glück bei den Männern. In NRW haben wir jetzt ja gerade festgestellt, dass in der Damenbundesliga 2 ja die Teams komplett wegbrechen. Was hattest du gesagt, Carsten? Von 10 Teams sind im Prinzip ja 8 schon fast gar nicht mehr spielfähig. Überall werden die Spiele abgesagt. Habt ihr das bei euch im Frauenfootball auch
Also
festgestellt?
proportional, es waren jetzt 9 Spiele angesetzt, dieser Spieltag, dieses Wochenende. Also eins und erste und zweite Bundesliga. Und davon sind 5 Spiele jetzt schon abgesagt, zwei stehen auf der Kippe.
Wow.
Also von meiner
Also
Warte aus. Ne?
Damenfootball jetzt.
Genau, ne?
Ich hatte ja vorher bei den Scorpions, was ist das Scorpions Defense gemacht hat in 2019. Und da ist es ja auch schon mal komplett zum Erliegen gekommen. Und was ich halt gemerkt habe, ist, dass der Umgang mit Damenfootball ja generell ein bisschen, ich sag mal, schräg ist. Ja? Also da ist ja eher so ein, ich sage mal, ungewolltes Anhängsel seitens von AVD. Ich denke halt, dass die, also ja, wir haben das jetzt bei unseren Damen erlebt, deren geplante Regionalliga-Saison ist komplett geplatzt. Die sind ausgeladen worden und man hat dann nur gesagt, ja, sorry, habt halt Pech gehabt. Das heißt, die haben schon ein Problem. Und was ich mitbekommen habe von den Scorpions, ist es halt so, dass hier Cowboys dann irgendwann mal zurück, also nicht angetreten sind wegen Corona. Die Rangers, die früher auch so eine Nummer waren im Frauenfußball, auch in der ersten Liga, die gibt es gar nicht mehr. Also die sind
Weg.
geplatzt. Ja, und Erlangen, und wenn du siehst, dann hier Südgruppe, Erlangen, Scorpions und Cowboys sind die drei Mannschaften. Das war's. Ja, Falcons letztes Jahr noch irgendwie oder vor 2 Jahren noch irgendwie eine Nummer. Jetzt spielen sie Neuner Football. Also
Und haben jetzt
schwierig.
schon festgestellt, dass das letzte Falcon-Spiel, was ich gesehen hatte, die waren beim letzten Spiel 20 Mädels. Ne? Das ist schon verdammt wenig. Was ich jetzt mal beobachtet habe, jetzt über all die Jahre hinweg, ist, dass die Passzahlen, die du haben musst, ne, als wenn du jetzt Jugend Neuner spielst, da brauchst du auch 22 Pässe, ne, und 16 am Spieltag. Jugend ist okay. Ne? Bei den Damen im Neuner dieselben Zahlen, nur im Jugend Neuner bewegst du dich ja meistens, sag ich mal, in der Nachbarschaft. Ne? Jetzt neuner Damenbereich Norddeutschland, dann fährst du von Kiel nach Berlin vielleicht oder nach Dresden oder nach Darmstadt, je nachdem, wie die Liga aufgebaut ist. Ne? Und das für 16 Spielerinnen, ne, zu wuppen, ist ein bisschen schwierig. Und das ist so eins der größten Probleme, die ich sehe. Und dann so das Verhältnis. Ne? Ich habe 9 Leute auf dem Feld und 16 muss ich mindestens haben an den Spieltag. Und dann gucke ich zum Beispiel, was jetzt GFL 2 oder GFL Juniors notwendig ist am Spieltag. Von 11. Das Verhältnis von 25 Leuten für den Passcheck und 11 Leuten auf dem Feld, da ist die Diskrepanz ein bisschen größer. Da wird viel mehr erwartet am Passcheck. Und ich glaube, das ist eine der großen Sachen, die das auch im Neunerbereich inzwischen auch für Neuner ein bisschen schwieriger machen. So generell, dass halt diese Diskrepanz ist zwischen Leuten auf dem Feld und Leute für den Passcheck. Dass das Verhältnis nicht ganz so stimmt. Das ist es nicht so ganz stimmig. Ich brauche viel, viel weniger Leute für den Passcheck im Verhältnis zu Leuten auf dem Feld. Und das ist, glaube ich, eins der Probleme, weil 16 Leute kriegst du doch jederzeit irgendwie zusammen eigentlich, denkt man sich, und dann meldest du einfach mal. Das geht 2, 3 Jahre gut und dann kommen die ersten Passleichen und dann stehst du am Spieltag da und denkst dir, na, ich brauche jetzt 3 Passleichen, damit ich 16 habe.
Ja, aber das Problem mit den Leichen ist ja auch immer so eine Geschichte. Du meldest dann, du machst Pässe, dann hast du vielleicht auch mal Leute, die interessiert sind, wo du sagst, komm, dann machst du schnell einen Pass.
Ja,
Und
kostet
du
ja dann
kommst
8
aber,
Euro.
genau, aber dann kommst du in eine Situation, stell dir jetzt mal vor, du bist ausgelutscht, du hast Spieler verletzt, du hast Leute, die können nicht wegen Arbeit. Und auf einmal hast du nur, keine Ahnung, 15 Mann am Spieltag und kannst nicht melden und kriegst dadurch eine Strafe. So, beziehungsweise kriegst die Strafe vielleicht nicht, weil du hast übers Jahr gesehen, warst du fleißig, hast insgesamt 30 Pässe gemacht. Ja, und davon sind aber schon, wie du eben sagst, mit den Leichen, davon sind 15 oder 14 schon gar nicht mehr dabei. So, und dann wie willst du dann rechtfertigen und erklären? Also entweder musst du die Pässe direkt zurückschicken, aber meistens denkst du ja noch, komm, die kommen vielleicht irgendwann wieder, lässt du noch aktiv. Und dann hast du ein Problem, einfach Spiele abzusagen, ohne dass du eine fette Strafe kriegst.
Ja, und zack, hast du 500 Euro am Schuh, ne?
Richtig.
Ich glaube auch ein Teil des Problems ist auch, dass gerade bei den Frauen ja viele dabei sind, die im medizinischen Bereich arbeiten. Also ob es jetzt nun Pflegebereich ist, im physiotherapeutischen Bereich oder was. Und da ist ja die Gefahr dann A, eben groß sich mit Corona anzustecken. B, haben die gerade alle Hände voll zu tun und brechen dann wahrscheinlich auch für den Sport weg.
Ja, und das ist ja das, was ich meine mit dieser Diskrepanz zu Meldezahlen im Gegensatz zum Elferbereich. Ich meine, ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass jetzt im Damenbereich oder Jugendbereich jetzt beispielsweise ein Äquivalent ist so 45 Pässen. Ich glaube, umgerechnet wären das so Pi mal Daumen 38 Pässe für Neuner, die man bräuchte. Das wäre ja Wahnsinn. Ne? Aber dass die Zahl einfach mal ein bisschen höher gesetzt wird, dass dann da so diese Threshold, dieses Limit, was er erreichen muss, einfach mal ein bisschen größer wird. Weil was ich jetzt im letzten, seit Corona ein bisschen erlebe, ist, es bricht viel mehr weg. Weil es noch immer genug Leute gibt, die sagen, ach mein Gott, ich brauche nur 16 oder in der Jugendoberliga nur 20 Leute am Spieltag. Ja, super. Und die anderen 28, die du brauchst, ne, das sind halt Passleichen. Die kommen schon alle.
Neben dem Punkt, dass wenn du zu wenige Leute hast oder angetreten bist, dann irgendwie doppelt spielst. Doppelbelastung, Verletzungsgefahr und so weiter und so fort. Also das ist ein Rattenschwanz.
Ja. Da brauchst du nur mal ein bisschen, ne, jetzt so eine warmen Tage haben. Wir hatten jetzt ja ein paar Wochenenden, wo du dann über die 30 Grad hast. Und dann tret mal, wir hatten so ein Spiel, dann tret mal an, so hast gerade eben so deine, sag ich mal, 25, 26 Mann zusammen. Und die hast du aber auch nur zum Anpfiff. Und dann hast du nachher dann zur Halbzeit, kannst du davon schon mal wieder 5, 6 Mann abziehen. So, und dann mit Special Teams, mit allem drum und dran, bist du da ganz schnell in der Situation, dass du dich als Coach fragen musst, ist das noch zu vertreten? Also vom gesundheitlichen Standpunkt aus, wenn die Jungs da, sag ich mal, bis zum Umfallen, wirklich bis zum Umfallen, immer wieder aufs Feld gehen, einfach weil sie da ist ein bestimmtes Ehrgefühl haben, wo sie sagen, ich kämpfe hier für meine Jungs, aber wo du eigentlich sagen müsstest, das kannst du gar nicht verantworten. Das merke ich dieses Jahr für mich extrem, dass ich so sage, ja. Scheiße, ich hätte gerne 20 Leute mehr, aber durch die Gesamtsituation, was ich vorhin sagte, mit Arbeit, Corona und Ausfällen, hast du nun mal nur einen kleinen Kader. Antreten musst du aber trotzdem.
Das Problem.
Ist ja, denn du suchst dir irgendwelche Ausreden.
Ne? Ja, das Problem, was ich manchmal sehe, manche Leute nehmen das so als Wabonspiel. Und irgendwann ist es so eine Gewohnheit, dieses Risikospielen. Und nehmen es als Risiko gar nicht mehr her, sondern dieses, ich wohne hier im Rheinland, ne? It could wie it could, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann es echt nicht mehr
hören. It is how it is.
Ja. Oh Gott.
Was ich aber auch nicht verstehe, ist, dass man dann halt auch die Spiele in den Sommerferien ansetzt, wo du sowieso nochmal auf einen Teil der Spieler verzichten musst.
Vor allem jetzt bei dem Wetter.
Ja, also ne, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren immer heißere Sommer haben, kann man ja auch irgendwann mal vielleicht auf den Gedanken kommen, die Saison entweder vorzuverlegen oder nach hinten zu verlegen in Jahreszeiten, wo es ein bisschen kühler wird.
Ja, das Problem ist halt, dass Football an sich halt eine Nischensportart ist. So. Und wenn das Sportamt dann entscheiden muss, lasse ich jetzt irgendwie Bambinis, F und was weiß ich, Jugend, Fußball an einem Wochenende an einem Spielplatz antreten oder lasse ich mal Footballer dran, die werden sich immer für die Volkssportart, Anführungsstrichen, entscheiden. Und das ist halt dieser Wettbewerb, dass du halt im Endeffekt nicht genug, also andersrum, die Football nicht diese Plattform hat, um auch eigene Anlage zu haben, um zu sagen, wir spielen jetzt auf dieser Anlage im Herbst. Da hast du in diesen, was weiß ich, wie viele Tausende von kleinen Ligen in Fußball es gibt und alle treten gegeneinander an. Das hat relativ Kapazität aufgebraucht. Ja,
Platzprobleme haben wir ja alle irgendwo, ne?
Ja. Zumindest hast du nicht flächendeckend gute Möglichkeiten. Es gibt dann so ein paar Ausreißer, Richtig. Die mal irgendwo ganz nett sind. Also ich kann mit sehr frohem Herzen sagen, dass wir in Schiefbahn ja auch Kurzrasenplatz haben und einen Rasenplatz nebeneinander und dass da zumindest die Möglichkeiten da sind, auch Sachen zu machen und auch, sag ich mal, da, klar, Fußball versucht auch immer sein Ding durchzuziehen, aber da kriegt man das irgendwie hin. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Also gebe ich dir absolut recht.
Ich habe eine Frage mal an Dietmar. Wie sieht es denn bei euch so von den Platzgegebenheiten aus da in Süddeutschland? Ist ja genauso schlimm wie hier.
Also ich sage es mal so, Der Miro, der Head Coach von den Panthern, der hatte letztes Jahr im Halbfinale bei uns auf dem Platz trainiert mit seinen Jungs, ja. Und da hatten wir uns auch über das Thema Platz unterhalten. Wir haben in Dachau, ich sage es einfach mal, da ich von Kaiserslautern komme und in Offenburg war und Scorpions kenne, wir haben eine Luxussituation. Wir haben einen eigenen Platz. Wir haben einen Platz mit Linien, mit allem drum dran, Schnickschnack. Also wir haben eigentlich eine eigene, eine perfekte Situation. In ganz Bayern ist es so, da gibt es halt sowohl als auch. Also es gibt viele Vereine, die gut gefördert werden, die gute Facilities haben, die durchaus was darstellen, auch die, ich sage es mal, Geld in die Hand genommen haben. Aber es gibt halt auch Vereine, die ja, sich durchquälen müssen. Ja, die, selbst hier Cowboys und Rangers oder sowas, die müssen sich den Platz auch, sagen wir mal, teilen mit anderen Vereinen und werden dann auch nicht bevorzugt oder werden halt auch nicht so toll behandelt, wie man das eigentlich sollte, sein soll, oder wie das sein sollte. Aber wir haben hier in Bayern schon, oder jetzt, also Bayern wohlgemerkt, in Franken kann ich das nicht sagen, aber Bayern ist es schon eher so eine Luxussituation. Da ist schon viel, viel Gutes drin. Also das ist aber keine Ahnung, woran das liegt, aber wir haben hier wirklich so eine Situation, das hält sich die Waage. Wir haben immer wieder mit Fußballern zu tun, keine Frage, aber es sind schon, ich sag mal, die nehmen hier schon Geld in die Hand, um Sport zu fördern. Allerdings muss ich halt auch sagen, das ist jetzt wirklich so ein Thema, dadurch, dass ich jetzt halt aus der Pfalz komme und weiß, wie das anders aussehen kann. Also wir haben unter der Woche auch immer auf so einem Rasenplatz trainiert, der den Namen Rasen gar nicht verdient hatte. Die sind das hier auch gar nicht anders gewohnt. Ja, die haben auch, das ist so die Erwartungshaltung, die kommen auf den Platz, das muss alles gerichtet sein, das ist alles hier schickimicki. Viele kennen oder können sich nicht vorstellen, dass es Vereine gibt, die halt, ich sage es mal so, gerade über die Runden kommen oder ich sag mal, einen Platz haben, der eben nicht so toll ist oder sich, keine Ahnung, einen Platz leisten oder nur einen Platz leisten können, auf dann zwei Flutlichtmasten sind oder sowas, sondern halt
nur dumm spielen. Ja, oder im Stadtpark ja, oder trainieren. Stadtpark,
genau,
oder
ja, genau, ja, ja, genau. Ja, ist so. Nee, ist so. Ist so. Das ist so ein Thema, das können viele sich halt gar nicht vorstellen. Das finde ich halt schon wiederum so, das ist so wieder das, gut, das muss ich aufpassen, was ich sage, damit ich nicht hier aus dem Land verwiesen werde, aber das ist halt so ein Phänomen im Süden. Ja, die haben, denen geht es hier alle schon sehr gut. Ja, und das zieht sich von, sagen wir, von der Lebensqualität über den Sport halt schon weg. Und das muss ich schon sagen, das ist hier schon, wenn man von außen kommt, ist es halt schon geil.
Na, wo ihr noch einen Pluspunkt habt, zumindest aus dem letzten Jahr noch, ihr hattet ja nicht die Situation, dass euch die Spieler in eine höhere Klasse abhauen. Also ja, spreche mal jetzt mal von der ELF, ne? Ja. Ihr hattet ja bis jetzt Glück gehabt, dass ihr dort relativ in Ruhe gelassen worden seid. Wie erwartest du jetzt die Zukunft? Weil die ELF hatte jetzt angekündigt, in München auch noch ein Team aufmachen zu wollen.
Also die hatten das ja zu Anfang versucht mit diesen Ingolstadt Predators oder wie die hießen, keine Ahnung. Das Predators, ging, ja. Ja, das ging ja wohl in die Hosen. Also ich denke, es wird ein Thema werden für uns in Bayern. Also ich sage es mal so, Vereine wie Fürstenfeld Razorbacks oder Fürstenbruck Razorbacks, das kann sein, dass die, sag ich mal, nicht betroffen sind, weil das ist so eher so sehr familiär. Ich denke, dass die Cowboys, die Ingolstadt Dukes und die Rangers auf jeden Fall ein Thema haben werden mit dem Abwandern von Leuten in die ELF, je nachdem, was da geboten wird, also was da an Coaching-Staff und sonst was rumgeht. Und dann werden die sich natürlich an den Vereinen, die drumherum sind, und da gibt es halt auch wieder viele, weil du hast so schön gesagt, mit den 50-Kilometer-Radius, das ist hier in Bayern oder in München, Münchner Umfeld, ist es genauso. Also jeder Dorfverein oder jeder, der gerade sich beleidigt fühlt vom anderen, der macht einen eigenen Verein auf. Das haben wir hier natürlich auch. Und ich glaube, dass das nochmal ein Thema wird, dass aus der GFL 2, hier Kirchdorf und so weiter, dass da vielleicht noch die einen oder anderen marschieren. Und das wird sich halt so nach unten runterziehen. Also ich bin da, wie soll ich sagen, ich bin da mal gespannt, was da passiert. Also ich habe die Hoffnung, oder ich habe das, ich denke mal, bei uns wird da nicht viel passieren in Dachau, weil wir haben letztes Jahr einen verloren an die Cowboys. Die sind ja auch sehr aktiv mit dem Cowboy Way, wo die auch wirklich Spieler aus der Region ziehen und die weiterentwickeln wollen. Das ist ein vernünftiger Ansatz von Seiten der Cowboys, das muss man schon so sagen. Ich denke, dass die Vereine, die halt jetzt aktuell hier Regionalliga spielen und GFL 2, dass die das merken werden und dann wird es halt noch vermutlich nach unten gehen, I don't know. Aber das wird auf jeden Fall ein Thema werden, also bin ich mal gespannt.
Genau, das war ja so ein Thema, was sich Mirza gewünscht hat. So diese Entwicklung vom letzten Jahr aus gesehen, GFL im Vergleich zu ELF, Mirza. Dann fangen wir mal an. Was hast du so für Beobachtungen gemacht?
Ja gut, also was wir jetzt momentan so ein bisschen lokale Spannung Glosse haben, ist halt mit dem berühmten Cheergate,
Oh
wie
ja,
es umschrieben
oh.
worden ist.
Oh. Ernsthaft, wir wollen darüber
Möchte
sprechen.
das jemand mal für uns erklären, Sheergate, was ist da vorgefallen?
Im Endeffekt haben sich Rheinfire und Centurions nicht darauf geeinigt, dass die Cheerleader von Rheinfire mit in Köln antreten dürfen oder supporten dürfen, weil Centurion sagten, sie haben, es gab nicht genug Platz für alle. Und dann hieß es ja doch, ja, Platz vielleicht, aber wir haben unsere Cheerleader, wir haben die Cheerleader von FC Köln. Und dann gesagt, ja, aber die haben einen Exklusivvertrag, dass wenn die irgendwo auftreten, ganz alleine auftreten. Also es geht tatsächlich weniger jetzt um das Thema an sich, sondern es ist schon die erste Spannung. Es ist faszinierend, wenn man sich da in sozialen Medien anschaut, wie viele Leute da kommentieren, sich liken, an die Gurgel gehen. Also da ist wirklich
Der
Action drin.
Carsten Platzke, ich glaube, der will was loswerden.
Sommerloch. So,
Absolut, absolut.
Ich bin ja jemand, der googelt das dann einfach mal, ne? Und wie ich es damals im Studium gelernt habe, ne? Wo kommt die Information her? Ich habe dann mal diesen Artikel mal gefunden. Und ich konnte nicht mehr vor Lachen. Also bei dsports.de wurde das geschrieben, das mit den Cheergate. So, und nur der Blick ins Impressum. Ja, D-Live GmbH in der Arenastraße 1 in Düsseldorf. Wer Düsseldorf kennt, der weiß, wo die Arenastraße ist. An der Arena. Ich habe so meine Vermutung, wo aus welcher Richtung das über irgendwelche Ecken gleich ein bisschen hochgebauscht worden ist. Ich finde es ja irgendwie ganz süß, Tross und Staatsaffäre zu machen. Ne? Und dann aber so den Medien so zu so tun, als ob das jetzt so die Presse so rausbauscht. Ne? Und dann stellst du fest, ah ja, Sportstadt Düsseldorf. Also.
Klar. Also geh mal davon aus, dass natürlich so ein bisschen auch am persönlichen Ego kratzt,
Ja.
wenn deine Cheerleader da nicht mitkommen dürfen. Aus welchen Gründen auch immer. Und wenn jetzt die Kölner der Meinung sind, ich meine, die kennen ihre Stadionsituation am besten, wenn sie das so begründen, dann habe ich die Möglichkeit, ich mache das Rumpelstilzchen, ja, oder ich bin die deutsche Eiche und sage, okay, dann eben nicht. So, ist ein bisschen schade, dass da eher das Rumpelstilzchen bei rumgekommen ist. Aber da tun sich leider beide Städte nichts. Und das ist ja insofern, deswegen Sommerloch. Also irgendwie, wenn wir sonst nichts haben,
Absolut.
worüber wir uns aufregen,
Ja,
dann geht
ja,
es uns doch gut.
wobei ja die Fans ja das dankend angenommen haben, das Thema, und sehr breit in den Medien diskutiert haben. Und da ist ja dann immer so die Frage, ja, man wollte diese Fans und jetzt müssen sie mit diesen Fans leben, ne?
Ja,
Ähm,
aber
wie, wie seht ihr denn so diese Fankultur der
ja, es wurde ja
ELF?
schon angetriggert, ne? Untertitel war Centurions sperren Pyromaniacs aus.
Werfen, rausgeschmissen,
Rausschmiss,
rausgeworfen. Also als würden sie da stehen
Hausverbot.
und rausgeworfen, ja.
Ja. Also.
Das war aber ehrlicherweise nur der Aufhänger. Worum es mir mehr geht, ist tatsächlich, dass dieses DLF es tatsächlich geschafft hat, sehr viele Leute aus der GFL, also auch im Laufe der Spielzeit sozusagen abzuziehen, von Erst- und Zweitligavereinen aus der GFL, dass diese Sogwirkung nicht aufhört. Und ich finde tatsächlich, wenn ich sehe, beim letzten Spiel von Rheinfire waren nach offiziellen Angaben 12.000 Leute. Das hat halt nicht nur Hardcore-Leute angezogen, die immer nur Football gucken wollten. Es waren tatsächlich Familien dabei. Das hat neue Möglichkeiten eröffnet. Und ja, Tag davor lief ja GFL und wenn man sich so die Ränge angeschaut hat, war er relativ dünn besiedelt. Und das ist halt, wo ich die Befürchtung habe, und beziehungsweise nicht die Befürchtung, sondern wo ich beobachte, wenn ich die mediale Arbeit von der GFL, die ja in diesem Jahr wesentlich professioneller werden wollte, anschaue und so, um sag ich mal, neues Publikum zu gewinnen, besseres Image zu gewinnen, da ist nicht viel passiert.
Was ich jetzt beobachte hatte, ich hätte ja immer gesagt, die Düsseldorf Panther hatten ja immer so 1400 Zuschauer. Dann haben sie mal die Preise ein bisschen erhöht, immer zu nur 1200. Ich habe jetzt die Stats von GFL mal angeschaut und die haben jetzt sage und schreibe in den letzten fünf Heimspielen nicht mehr 700 Zuschauer im Stadion. Also letztes Jahr, okay, Corona. Ne?
Also ich sage es mal, ich denk einfach, also ich bin da bei dir, Metzger, die Außendarstellung von der Coach Isume Liga ist mit Sicherheit nicht schlecht. Das muss man schon sagen, weil die halt hinten dran was haben. Und ich finde es extrem gefährlich, was da abgeht, wie die Spieler abziehen. Aber ich finde es genauso gefährlich, wie sie mit Spielern umgehen, die nicht mehr passen. Ja, hier Stuttgart Search ist ja so ein Klassiker, da geht es ja gerade drunter und drüber, da meinst du ja, Dallas ist irgendwo ein Kindergeburtstag. Ich finde es halt schon schwierig, wenn da, ich sage es mal, wie zum Beispiel in Marburg, der Running Back weggezogen wird oder jetzt hier von der Quarterback da von Lübeck, dass der einfach mal so weggezogen wird und 2 Tage später spielt er irgendwo in der ELF. Und ja, auf der anderen Seite. Genau dasselbe Thema in die andere Richtung hier. Bei Stuttgart fliegt ein O-Liner aus Köln, ehemaliger Kölner O-Liner, fliegt raus und ist jetzt in Schwäbisch Hall in der O-Line. Ich habe davon grundsätzlich ein Problem damit, weil da wird ja alles, was wir als Vereine und als ich sage es mal, gestandene Vereine praktizieren mit den Regeln vom AVD, die immer nicht immer gut sind, aber die halt da sind, wird da einfach mal vor die Füße getreten, weil wir dann teilweise, ich sage es mal, investieren in die Ausbildung von Leuten und plötzlich sind sie weg. Ja, und plötzlich sind sie einfach weg. Und das kann dann passieren von heute auf morgen. Der ruft irgend so ein Trainer, ruft dann an, sagt, hier, ich bin der super Trainer von XY und komm zu mir, du bist ein geiler Typ. Und dann rennt der Junge einfach weg, weil er das halt geil findet.
Ist ja vollkommen okay. Ich sehe es ja gerade nur so als Wild-West-Mentalität.
Das ist das Problem,
Ja.
ja. Ich find's halt schlimm, ich finde es halt wirklich oder verwerflich, dass die beiden liegen. Es nicht schaffen, ihre Egos über den Haufen zu werfen und sich zusammenzusetzen und einfach mal wie Männer an einen Tisch zu sitzen und zu sagen, okay, wie kriegen wir das gelöst? Der eine ist zu eitel, von mit dem anderen zu sprechen, der andere meint, er wäre der Bessere. Und da sitzen zwei so, ich sage es mal, Entschuldigung, so zwei Heinis sitzen da ganz vorne und marschieren hier vorne weg. Der eine in die Richtung, der andere in die Richtung. Und wir als Vereine sind die Idioten und die Deppen und profitieren von nichts.
Immer, das ist perfekt. Das ist genau, du hast es getroffen. Weil letztendlich, eigentlich bietet die Elf, wenn man die GFL dazu holt und den AVD dazu holt, bietet die Elf theoretisch auch eine Chance.
Absolut.
Das, was du eben gesagt hast, dass Familien dazukommen, die Elf bietet aktuell ein echtes Event. Also Ryan Fire gegen Galaxy, das war eine Party. So, die haben tatsächlich aus der alten NFL Europe-Geschichte es geschafft, einige der Dinge, gerade im Bereich Marketing, im Bereich Merchandise, im Bereich Fan-Event, einfach das mitzunehmen. Die Fankultur, die schon bestand, die ja quasi geschlummert hat, ne, unterm Eis, wieder hervorzuholen. Und natürlich hast du da jetzt ganz viele Event-Fans. Du hast da, also jetzt mal ganz ehrlich, du gehst ins Stadion und die Hälfte der Leute kennt die Regeln nicht. So, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass die gemeinsam schreien, feiern, die Kinder auf der Hüpfburg Spaß haben, dass es ein Familienevent ist, wo Mama, Papa und die Kinder Spaß haben können. Und genau das ist das Problem. Man hat das Gefühl, dass viele der GFL-Vereine diesen Level aktuell nicht mitgehen können. Was ich tatsächlich positiv finde, und das ist jetzt mal in Anführungsstrichen, na, nicht Lanze für die Elf, aber was ich gut finde, ist dieses Thema Flag Football, dass über die NFL und über die Elf jetzt wieder Flag Football, da werden Lehrer ausgebildet, da wird wieder mehr mit Schulen gearbeitet. Also, weil das hat der ein oder andere Verein zwar bei sich gemacht, also Vereine, die schon länger dabei sind. Ich weiß, Düsseldorf macht das, ich weiß zum Beispiel Gladbach macht sowas. Ich weiß auch, dass in Schiefbahn das teilweise gemacht wird. Aber das ist ja etwas, was der NFL wichtig ist. Die NFL will ja ein großes Publikum. Die will ja eine breite Masse generieren. So, und da investieren die jetzt wieder. Das ist der Vorteil, den wir eigentlich daraus ziehen könnten, weil das wird mehr Jugendspieler generieren. Weil die werden nicht immer nur Bock auf Flag Football haben. Die wollen irgendwann Helm und Pad anziehen. So, und diese Kooperation, die ich mir wünsche, ist genau das. Die zwei Großen da oben sollen sich mal zusammensetzen und sagen, wie können wir denn miteinander Kompromisse schaffen, sodass wir beide was davon haben.
Zu dem Thema Fans würde ich gerne noch mit einwenden. Jetzt gab es die letzten Wochen immer mal wieder negative Meldungen über Fans, in Anführungsstrichen, die sich da negativ hervorgetan haben. Ob es jetzt nur eine Unterschriftsaktion gegen den damaligen Head Coach von Surge ging, wo sie den rausmobben wollten, ob es jetzt Flaschenwürfe aufs Feld waren, die jetzt vorgekommen sind, oder eben auch Anfeindungen an Spielern, also Shitstorms bis teilweise sogar Morddrohungen, weil sie dachten, da ist ein Spieler, der eigentlich verletzt ist, da aber da irgendwie versucht, noch irgendwie Party zu machen, um die Crowd anzuheizen und denen die Pest an den Hals gewünscht haben. Und wie passt das dann halt zusammen mit diesem Familienevent, wenn wir da auf einmal so eine Hooligan-artigen Zustände da kriegen, wo ich mir dann sage, gut, dass sie bei der ERF sind und nicht bei uns im Vereinssport, weil da wollen wir die Jungs ja nun wirklich nicht haben.
Also bei den Pantherherren gab es auch mal ein paar Leute, die in sozialen Medien über die Stränge geschlagen haben, aber die Masse ist gerade extrem. Aber passt jetzt, ne, zu 30.000 Zuschauern im Verhältnis zu gerade mal 1.000, gefühlt sind es viel, viel mehr. Aber ich habe das Gefühl, wir haben wirklich da die Geister, die wir gerade riefen.
Ja, gut, aber ist es so? Du hast das Eventpublikum. Das Eventpublikum kommt nicht prinzipiell wegen dem Sport, sondern es kommt dahin, weil es glaubt, okay, da gibt es Party. Und Party bedeutet für einige eben auch Exzess, in welcher Form auch immer. Und für einige bedeutet es leider auch ein körperlicher Exzess auf den Rängen oder nach dem Spiel, ne, dritte Halbzeit.
Und das ist ja eigentlich das, was wir im Football ja eigentlich nie haben wollten. Wir waren ja lange Zeit stolz drauf, eine Community zu haben, die eben wegen dem Sport dahin geht, diesen Sport zu feiern, familienfreundlich. Selbst zu American Bowl-Zeiten war das ja ein familienfreundlicher Event. NFL Europe war auch noch so. Und wenn man jetzt eben diese Typen dahin kriegt, die sich da einen ansaufen und dann da rumblöken, ich weiß nicht, ob sich die EF damit einen Gefallen tut, beziehungsweise müssten sie dann mal überlegen, wie sie mit solchen Fans umgehen wollen.
Ich denke,
Dass man da irgendwie.
im Moment ist es ja sowieso ganz hip, irgendwie, ich sage es mal, in sozialen Medien zu randalieren und irgendwie dicke Hose an auf dicke Hose zu machen. Das ist ja auch super einfach. Da passiert ja keiner, kommt ja keiner, haut ja aufs Maul. Ich denke halt, dass diese Vereine oder diese Franchise-Gesellschaften sich wirklich Gedanken machen müssen, wie sie das kontrollieren. Weil es wird auf Dauer irgendwann halt mal hochploppen und dann weißt du, was ist das für ein Assi-Truppe oder sowas. Und dann hat die GFL zwar immer noch keinen Profit davon, aber dann steht der Vereinssport wieder sauberer oder der Vereinssport steht ja immer noch sauber da. Ich meine, wenn du siehst hier in Schwäbisch Hall, da sind, keine Ahnung, 2000 Leute im Stadion, da stehst du neben irgendeinem anderen Fan, da passiert nichts. Das ist so, wie das eigentlich sein soll. Football Community pur. Ja, und ich sage es mal, ein paar Kilometer weiter in Stuttgart sitzt da irgend so ein vollgesoffener Schwabe auf der Tribüne und ballert sich da einen rum und macht da eine dicken Hose. Das passt hinten vorne nicht. Also ich denke, dass da auch diese GmbH oder was auch immer das ist, die müssen sich da Gedanken drüber machen, weil das färbt einfach ab, weil das gibt es nur dort. Wenn wir ganz ehrlich sind, gut, okay. Gibt es mittlerweile in der NFL auch hier Steelers gegen Jaguars, hat es auch gepumpt auf der Tribüne. Ausschließen kann man es nicht. Aber ich denke, dass es schon ein Phänomen ist, das wir in den Anfängen reduzieren müssen auf null.
Also, du sagtest gerade, es gibt das jetzt auch in der NFL. Also, da muss ich mal ganz, ganz gehörig die rosarote Brille von der Nase nehmen, weil es gibt Ausschreitungen in den Staaten schon
Okay,
immer.
ja,
Ja,
okay.
aber die NFL, die blendet sowas natürlich nicht gern ein. Das sind dann private Videos über Social Media, über das Handy, was ja mittlerweile jeder hat. Siehst du natürlich jetzt auch so eine Videos, weil sofort jeder anmacht.
Ja,
Aber
klar.
was es bei College, bei Highschool, bei NFL-Spielen schon für Kloppereien zwischen Vätern, Gegnern, Fans gab. Also war ich selber mal bei einer Geschichte NFL-Spiel Jets gegen Miami. Ich wusste gar nicht, dass die sich überhaupt kennen. Ja, und dann hast du da auf den Rängen da irgendwie Bier verschüttet und dann haut der eine dem anderen auf die 12. Also tatsächlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass die Elf da in irgendeiner Form eine Notwendigkeit sieht, aktuell was zu verändern. Weil letztendlich erstmal ist es ja Bekanntheitsgrad, der wichtig ist zu erreichen. Und die Frage ist ja, was hat denn die GFL davon, wenn jetzt die 11 Fans anzieht, die trinken und die sich auch mal hauen? Letztendlich haben wir da trotzdem nicht mehr Fans oder können uns irgendwas dafür kaufen, dass wir sagen, wir sind die saubere, die nettere Liga, die bessere Stimmung. Ich denke, es geht mehr so ums große Ganze zu gucken, was soll Football in Deutschland sein? Und es wird eine Hierarchie geben, es wird eine Abstufung geben. Und wenn die 11 so weitermacht, dann wird sie für Spieler, die genau diese Bühne haben wollen, einfach interessanter sein als die GFL. Und da nehme ich jetzt mal Schwäbisch Hall raus oder auch Braunschweig, die auf la lange Jahre schon sehr viel Erfolg haben. Oder auch jetzt, ich komme selber aus Kiel, ich weiß, dass die Hurricanes auch immer recht solide Zuschauerzahlen haben, auch wenn das Programm vielleicht seit Jahren nicht mehr ganz so sportlich erfolgreich ist. Aber sie sind zumindest immer noch in der ersten Liga. So, aber ich glaube, dass wir einfach als Ganzes gucken müssen, wie können wir miteinander koexistieren.
Wäre ein denkbarer Weg nicht, dass man so eine Parallele zieht wie in Amerika, College-System, NFL-System, es wird gedraftet, dass unser Vereinsfootball so eine Art College übernimmt, so eine College-Rolle übernimmt, indem wir die Footballspieler ausbilden. Dann gibt es vielleicht einen Draft, wo sich die Leute qualifizieren, schrägstrich anmelden können und da zieht die ELF dann ihre Spieler raus. Wäre sowas denkbar?
Klingt, es gibt hier in NRW so eine schöne Show. Klingt interessant und dann sagen aber irgendwie alle gleich, ist es aber nicht. Nee, also das klingt tatsächlich interessant. Ich stelle mir nur gerade vor, dann bist du als Spieler, der vielleicht Football spielen will und kommst aus Köln auf einmal nach Istanbul, weil du von denen gedraftet wurdest. Also das, ich glaube, also Idee ist cool, sowas in der Art zu machen. Ja, allein
Ja,
der Weg dahin ist jetzt interessant.
die Voraussetzung wäre natürlich, dass die Spieler, die dann nach Istanbul gedraftet werden, dann von diesem Geld auch wirklich leben können. Anders funktioniert es
Ja,
natürlich nicht.
oder der große Baseball-Ansatz.
Oha,
Farmteams.
erzähl.
Ja, jedes Team hat dann so ein, zwei Farmteams, mit denen sie Verträge haben oder vielleicht sogar drei, vier, fünf und sagen, okay, das ist jetzt für uns ein Prospect, ne, der ist noch nicht reif, aber der wird uns von uns bezahlt und wird als Leihgabe an euch weitergeben. Dann hätten wir dann vielleicht auch so eine Art Benefit. Ne?
Da gäbe es jetzt ja momentan mindestens zwei Modelle. Einmal dieses österreichische Modell, wo ja die ELF-Teams gleich, also mit ein, ja, wie heißt die Liga dort in Österreich? ÖLF?
Kampfliga oder sowas,
Die
ARF oder
AFL,
AFL,
die
AFL,
Russische Football League,
ja.
ja.
Aber jedenfalls haben sie ja einmal dort ein Team und parallel haben sie ja dann das ELF-Team. Und dann kann ich mir vorstellen, dass aus dem einen Team gefarmt wird, ne? Die Besten werden dann halt rausgezogen. Das ist dann halt die Frage, ob der AFVD das hier irgendwann mal zulässt. Aber ich glaube, irgendwann wird das müssen. Oder eben, so wie Carsten jetzt gerade gesagt hat, es gibt eine Kooperation mit den Teams aus den unteren Ligen, wo man wirklich mal so einen Vertrag eingeht und sagt, okay, ihr bildet unsere Spieler aus, wir gucken uns an, wir scouten uns die Spieler und die Besten picken wir uns raus und ihr kriegt irgendwie einen Benefit dazu.
Ja, aber dann müsste dieser Punkt, den Oliver direkt am Anfang erwähnt hat, die zwei großen Jungs müssen sich an einen Tisch
Ja.
setzen und dann müsste in diesem Fall Huber sagen, lass mich deine Farm sein.
Ja gut, ich sag
Sieht das einer
mal,
kommen?
wenn es ein GFL-Team tut mit den unteren Ligen, ne, dann ist es ja relativ problemlos. Es ist ja nicht verboten vom AFVD her, dass sich ein GFL-Team oder ein Team auch immer sich mit einem ELF-Team zusammensetzt und guckt, wie kommt man miteinander zurecht. Also bis jetzt funktioniert das ja.
Falcons und zum Beispiel Centurions.
Ja.
Das ist ja auch eine tolle Zusammenarbeit. So, aber ich bin ehrlicherweise so ein bisschen, trete ich ein bisschen auf die Bremse, wenn sich GFL-Teams darüber beschweren, dass die ELF
Ja,
ihnen die
absolut.
Spieler wegnimmt.
Absolut.
Weil wir haben auch auf der Vereinsseite auch kein
Das ist das
Entschädigungssystem.
Problem, ja.
Wo, ja, wo der Siebtligist irgendwann quasi jedes Jahr von null anfängt, weil er die irgendwie zwei, drei Leute gut ausgebildet hat, die dann irgendjemanden kennen, der den da noch einen Mitspieler mitnehmen, und dann stehst du irgendwie mit deinen 25 ehemaligen Pässen, bist du mit 15 da und musst gucken, wie du klarkommst.
Und da sehe ich
Und
die ERF
die haben auch keine
wirklich als
Entschädigung
Chance.
gekriegt haben.
Da sehe ich in der Tat die
Ja.
ERF als Chance, weil jetzt, wir haben ja schon gesehen, der AAVD hat sich ja jetzt unter gewissen Druckpunkten schon verändert und es wird weitere Veränderungen geben. Und wenn die ERF irgendwann an diesem Punkt ist, dass sie monetär funktioniert, dann wird sie ihren Spielern auch mehr Geld bezahlen. Und dann müssen wir halt gucken, dass der AAVD dann Druck aufbaut oder einen Kompromiss aufbaut und sagt, ey, wenn du unsere Spieler haben willst, müssen wir jetzt irgendwie miteinander reden, wie das funktionieren soll.
Mirza, das war beim letzten Mal, wo wir zusammen waren, genau das Thema, was ich angesprochen habe, nämlich diese Entrüstung und auch, sag ich mal, die Beschwerden der GFL, dass ihnen Spieler weggenommen werden. Da hab ich gesagt, dass ich das extrem verlogen finde, weil genau das, was du gesagt hast, natürlich haben sich die GFL-Teams auch bei den kleineren Teams bedient, in den unteren Ligen, und suchen da ihre Leute. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in Schiefbahn, das habe ich letztes Mal gar nicht erzählt, ich hatte in Schiefbahn dieses Jahr, aufgrund der Tatsache, dass Ryan Fire bei den Panthern einiges an Spielern abgegriffen hat,
Bisschen.
hatte ich auf einmal bei unserem Training einen Coach der Panther stehen, der dann sich sagte, ach, da gucke ich doch mal woanders. So, ne? Also, wobei ich da mal sage, also ich persönlich habe da gar kein Problem mit, wenn so ein Coach mir sagt, pass mal auf, kann ich bei euch mal gucken, Talente oder sonst was, wie sieht's da aus? Ich gehe da offen mit um, weil letztendlich, du kannst ja Reisende nicht aufhalten. Das heißt also, entweder bist du in der Lage, deinen Spielern ein Programm zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen, aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt familiär gut läuft oder ob es einfach sportlich gut läuft, ob du die Jungs unterstützt, auch wenn du in den unteren Ligen spielst und vielleicht so auch ein paar Events als Team-Events schaffst, die Jungs, ne, an dich binden. Dann ist das ist ja deine Aufgabe. So, wenn du das nicht schaffst und die Jungs wollen weg, dann gehen sie halt weg. So, ich finde es nur wichtig, dass man transparent ist und miteinander kommuniziert. Egal von unten nach oben oder oben nach unten. Das heißt also, wenn einer zum Training kommt, dann soll er doch bitte vorher sagen, ist das okay, wenn ich bei euch beim Training vorbeigucke und mir vielleicht mal den ein oder anderen Spieler nach dem Training ranhole und mit dem mal spreche, ob er Interesse hat. Habe ich kein Problem mit. Ich persönlich jetzt. So, aber es muss offen sein und es darf nicht so sein nach dem Motto, ach, die böse Elf klaut uns die Spieler. Was sollen wir machen? Wir armen
Das ist immer ein cooler
GFL-Vereine.
Dinger.
Ne, genau. Das ist immer der große Fisch holt sich den kleinen. So, das wird auch immer so sein. Und ich glaube, dass die GFL an dem Scheidepunkt steht, zu sagen, bin ich ein Fisch, der so groß ist wie die Elf? Oder wird die Elf als Fisch so groß, dass ich geschluckt werde?
So, jetzt hatten wir mehrere Handmeldungen. Ich glaube, Carsten wollte was sagen. Der hat schon juckig auf den Stuhl gerückt. Dann kommt Dietmar, dann kommt Mützer, dann würde ich auch noch mal was sagen.
Gottes Willen, müssen echt Wartenummern ziehen hier, weil das anscheinend ein richtiges Reizthema. Als ich mal was nachgeschaut hatte bei Ryan Fire wegen Sponsoren und sowas, ist mir mal aufgefallen, die bieten ja auch Sponsorenpakete an. Und das ist mir ein Punkt, gerade was das angeht, richtig ins Auge gesprungen, nämlich die bieten Sponsoren auch eine Sport- und Jugendförderung an. Zuerst würde man natürlich sagen, ey, was für ein Jugendteam eigentlich, ne? Und dann fällt mir auf, ist die Elf an die GFL bzw. an die ganzen AVD-Vereine von denen abhängig im Sinne von der Struktur? Nein, die ist abhängig davon, dass Spieler dort sind. Und was könnte unter Umständen, ich male jetzt mal ganz bewusst ganz, ganz schwarz, was würde die Elf daran hindern, eigene Jugendteams oder Jugendakademien aufzumachen, um Leute auszubilden, auf lange Sicht? Und das ist für mich jetzt mal total schwarz gemalt. Echt, wow. Also, das ist echt eine Gefahr eigentlich, wenn man da vom AVD nicht endlich mal die Gesprächsbereitschaft hart signalisiert und sagt, Leute, wir müssen mal reden, wir sind offen für vieles. Ja, weil sonst läuft man wirklich Gefahr, dass ja wirklich so ein eigene Jugendliga-Teams aufmachen. Beispielsweise Nordrhein-Westfalen, wir haben die Centurions, wir haben Rheinfire. Was hindert die daran, einfach mal vier Teams ins Leben zu rufen?
Na, die Gefahr sehe ich noch nicht, weil das ist ein Kostenfaktor, den sie sich zurzeit nicht leisten können.
Noch, ne? Aber
Ja,
weiß ja gar nicht, was in die
aber
Schubladen noch, ne? Aber die Gefahr ist
ich
am Himmel.
glaube, die sind so gewinnorientiert, dass sie sich weitere Kostenpunkte da eigentlich gar nicht aufmachen wollen.
Ja, aber wenn ich an
Weil das ist ja alles sehr personalintensiv, so eine Jugendausbildung.
Ich wollte gerade sagen, vergiss mal die Logistik, die du brauchst, um dann so ein Jugendteam auch nochmal zu betreuen. Und da geht es ja nicht nur um die Spieler an sich. Ja. Ne? Sind wir wieder bei der Geschichte, Trainer und alles, aber ihr wolltet, was ich war.
Es war nur ganz bewusst mal schwarz gemalt, ne? Wenn alle Stricke reißen für die Elf.
Ich finde es krass und finde es gar nicht so schlecht, der Punkt. Also es ist unabhängig von Schwarzmalen, ob schwarz gemalt oder nicht. Ich finde, das ist grundsätzlich schon eine Überlegung, die man mit anstellen soll. Und ich denke halt auch, Oliver, da bin ich auch bei dir. Ich habe ja kein Problem damit, wenn so ein Gastcoach oder wenn ein Coach runterkommt. Ganz im Gegenteil, ich bin ja auch so jemand, ich hole mir für die Ausbildung meiner Spieler gerne Coaches von woanders. Der Rosa Frank war schon bei mir, die Nadine war bei uns. Wir hatten mit dem Bernd Schnurer immer wieder Kontakt von eben aus Schwäbisch Hall. Ich finde es immer wieder gut, wenn Coaches von extern zu deiner Mannschaft kommen und denen erzählen, was Sache ist. Das ist für mich so ein Thema, so ein Gentleman Agreement, so hey, pass auf, ich starte dich zu mir ein, du kommst zu mir rein und bildest meine Spieler aus. Die hören dann zwar dasselbe, was du denen schon jede Woche erzählst, aber plötzlich ist das völlig neu und ganz neu, aber es bringt uns als Verein ja was. Ich denke, dass das Thema, und da bin ich bei dir, Milzer, das Thema Ausbildung ist bei uns im AVD einfach ein Thema. Man erwartet von uns, dass wir ausbilden. Je höher du kommst mit deiner Mannschaft, je mehr Jugendvereine musst du drin haben, was grundsätzlich gut ist. Aber wir schützen uns nicht gegen, ich sage es mal so wie beim Fußball, da muss man einfach sagen, da sind die Rundball-Heinis uns deutlich voraus. Wenn da irgendeiner aus der Jugend rauskommt, dann kostet der, wenn der zum anderen Verein geht, eine Ablösesumme. Das muss ja bei uns halt in der gleichen Dimension sein, wie jetzt Gottverdammt beim Fußball oder sowas. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, hier ein Nachbar von uns auf anderer Seite von der Autobahn, die Racerbacks, die bilden seit Jahren, bilden die extrem gut aus. Das ist ein gutes Jugendprogramm. Die haben immer wieder richtig gute Jugendspieler. Und sobald die aus der Jugend rausgehen, sind die plötzlich hier weg und freiwillig. Dann gehen sie nach München, dann gehen sie nach wo auch immer hin. Die haben auch ein Thema, die zu halten. Und ich finde es halt wirklich sinnvoll, wenn man dann hingeht und sagt, okay, wenn du mir einen Jugendspieler oder einen Jugendspieler abziehst, dann kostet der dich so und so viel Geld. Punkt. Beim Thema Jugend muss man da wirklich drauf achten. Weil ganz ehrlich, wir wissen das alle, wir haben alle mit Jugend zu tun. Wir investieren in Jugend Geld. Wir kriegen da keinen Cent zurück. Ja, wir kriegen keinen Cent zurück. Das ist einfach nur ein Investment in die Seniors, dass die irgendwann mal was abwerfen. Und dann kommen die, du bildest die aus. Ich meine, ich habe das in Kaiserslautern erlebt. Wir haben Generation, gute Jugendgeneration und kriegen sie nicht hoch, beziehungsweise gehen dann nach Saarbrücken oder gehen nach, was weiß ich, Wiesbaden oder wo auch immer, sind sie weg. Und du hast dann in der U19 ein Riesentalent und der ist weg. Und das sind halt so Dinge, wo ich sagen muss, da muss man ansetzen. Und das gilt dann halt auch für die Elf.
Wobei ja das Ding ist, dass die Jugendlichen ja nicht einfach weg zu einem anderen Verein sind, sondern wir haben ja eine sehr, sehr hohe Quote an Jugendspielern, die einfach aufhören. Puff, weg.
Das kommt erschwerend hinzu. Das kommt erschwerend hinzu.
So. Und das Problem haben ja auch die GFL-Teams und die haben Hunger. Die brauchen natürlich jetzt noch mehr Spieler, jetzt wo die Spieler nach oben in die ERF abhauen. So, und was machen die? Die machen jetzt halt die Zweitherren-Teams auf, was ja auch völlig logisch ist. Bloß diese Zweitherren-Teams fangen jetzt halt an, auch zu rekrutieren. Ja, das sehen wir jetzt in Berlin ja gerade auch. Die versuchen jetzt, ihre Reihen voll zu kriegen, ja, ihre Plätze bis zu 50 Mann dann halt hochzublasen, wenn möglich. Und dazu rekrutieren sie eben Spieler aus den anderen Vereinen. Nur um zu gucken, ob dort ein Bruchteil vorhanden ist, der vielleicht dann in ein, zwei Jahren hochgehen kann in die GFL. Und das macht dann natürlich auch den kleineren Teams drumherum enorm zu schaffen, wenn jetzt die Zweitherren-Teams jetzt auch noch anfangen zu rekrutieren. Und für was? Für zwei Leute, die dann irgendwann mal hochgehen und den Rest, den sie da eingesammelt haben, der versaut auf der Bank. Ja? Und da müssen wir eben, wie Carsten halt schon angedeutet hat, über so eine Kooperation, Partnerschaft, vernünftigere Wege finden, um die Teams drumherum nicht ausbluten zu lassen. Weil dann haben wir einen Super-GAU, weil dann kriegen wir in der Breite nicht genug Leute zusammen, um überhaupt noch talentierte Footballspieler zu entwickeln.
Das ist tatsächlich das, was ich mich schon all die Jahre frage. Kann man mich noch hören?
Ja. Ja.
Okay. Und zwar das, was du gesagt hast, Dietmar, gerade, warum es keine Ausbildungsvergütung gibt. Ne? Mhm. Also ich habe einen Spieler 2 Jahre, der wechselt jetzt von, was weiß ich, Schiefbahn zu den Panthern. Okay, eine Summe X wird dann überwiesen. Also vor allen Dingen ist es ja als System relativ leicht vorzugeben, genauso wie du Pässe machen musst, Spielermindestanzahl für Spiele. Es gibt so viele Regeln, die wir einhalten müssen. Warum kann man nicht da auch ein einheitliches Konzept entwickeln? Also nicht nachvollziehbar. Also
Ja, pro Spieler
was
kostet 500
ich
Euro
denke
oder
mal,
was?
ja, ich denke mal, wo wir uns alle, ich glaube, wir sind alle weitestgehend Jugendcoaches, sind oder waren, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, wir wollen die Jungs und Mädels, die wir ausbilden, erfolgreich sehen. Das ist nicht der Punkt. Also wie gesagt, wenn jemand eine Möglichkeit hat, irgendwie zwei, drei Ligen sofort aufzusteigen, sei ihm der Erfolg gegönnt, sei ihm, wie gesagt, alles Glück der Welt. Das Problem ist tatsächlich, jetzt unser Beispiel zu nehmen, wir haben jetzt letztes Jahr Jungs, die deutsche Meisterschaft geholt haben in der Jugend, die in die Nationalmannschaft gekommen sind, die morgen im Junior Bowl spielen und wir als Verein fangen bei null an. Ja, also wir fangen bei null an und haben auch nichts davon. Ich freue mich, die Jungs morgen zu sehen. Ich freue mich über die Jungs, die ich auch, sage ich mal, in der Vergangenheit gesehen habe. Als wären es meine eigene Familie, weil mit den Jungs jahrelang zusammen gewesen. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, kein Trikotsätze für den Verein als Entschädigung wäre auch schön gewesen. Irgend
Ja.
sowas. Aber also nicht einfach nur feuchter Händedruck, der ist jetzt bei uns, was weiß ich. Und das sind halt die positiven Beispiele. Du hast halt auch Beispiele, wo die Jungs einfach abgeworben sind und irgendwie am Game Day Burger drehen. Ist auch Quatsch. Ist auch
Oder
keine
vielleicht
Lösung.
ist das dann der Punkt, wenn man so eine Ausbildungsvergütung macht, dass sich der Verein zweimal überlegt, ob er das Geld investiert und sagt, hey, ist der schon so weit? Kann ich den nutzen? I don't know. Ich denke, das ist schon, ist, also das muss, also ich glaube, da ist wirklich ein Riesengap. Das muss man einfach mal, jetzt mal, egal ob 11 oder GFL, fuck egal, oder Regionalliga oder whatever, das muss man einfach mal lösen. Das ist ein systematischer Fehler in diesem ganzen, in dem ganzen Aufbau.
Ganz kurz noch, Carsten, bist sofort dran. Nur ein ganz kurzer Einwand. Wenn der positive Effekt ist ja, wenn wir das hinkriegen, eine Ablösesumme für Spieler zu generieren, am besten für Jugendspieler, dann befähigen wir ja ein Stück weit den abgebenden Verein, für das Geld weitere Investitionen zu tätigen, meinetwegen im Equipment und bessere Trainer. Und dadurch wird ja dann hoffentlich die Ausbildung noch verbessert. Und dann habe ich wieder bessere Spieler, die ich abschöpfen kann. Also es ist ja eine Win-Win-Situation. Carsten, bitte.
Ja, und das passt ganz gut zu dem, was ich hatte. Ich hatte mal beobachtet gehabt, geschaut, wie viele Teams jetzt in Nordrhein-Westfalen, als kleine Rundschau, wie viele Teams in Nordrhein-Westfalen im Herrenbereich eigentlich Jugendteams im Betrieb überhaupt haben. Und ich war sehr, sehr erstaunt, wie wenig es eigentlich sind. Man sollte meinen, nur ein kleiner Prozentsatz hat kein Jugendteam, aber fast 40%, 50% der Herrenteams haben nicht mal ansatzweise ein Jugendteam im Betrieb. Und wenn es denn ist, nur als Spielgemeinschaft oder kurz vorm Zusammenstürzen alles. Und ich glaube, so etwas könnte vielleicht auch mal die Herrenmannschaft, die, sag ich mal, in der 7. Liga vor sich hinkrebsen, zum 25. Mal den Neuaufbau wagen, vielleicht auch mal dazu hinzubringen, dort mal zu investieren, da wo die Zukunft wirklich liegt und nicht in dem biersaufenden Center, sondern in den jungen Sportler von nebenan, der noch nicht Bier säuft, weil er gerade 14 ist. Also hoffentlich.
Also war nicht in Bayern so.
Okay.
Dabei hast du mit der Aussage ein Problem, ja.
Das ist das Land der guten Milch. Ja.
Genau.
Also du kommst aber da dann wieder genau an das Problem, was wir alle immer haben, Coaches. Das heißt also, wenn du sagst, du möchtest, dass Teams, Jugendteams haben, wer wird denn Coach? Also, ne, okay, guck mal, du hast jetzt Kreuzband gestern gerissen, guck mal, dass du wieder ein bisschen laufen kannst, dann kannst du hier ein paar Jungs betreuen. Also, ich sag mal, ich muss durchaus sagen, dass die Qualität des Coachings sich verbessert hat, dadurch, dass, also ich in NRW merke ich das insofern, dass es eben diese Ausbildung gibt, dass du also wirklich Lizenzen erwerben kannst, dass du dich über Lizenzen weiterbildest und im Coaching einfach besser wirst. Es gibt da tolle Angebote, aber es werden ja nicht mehr Menschen. So, und das Problem ist, dass wir einfach eine zu geringe Anzahl an Menschen haben, die sagen, wir sind Coaches für die Anzahl an Jugendteams, die du gerne hättest. Und ich sag mal, der Begriff Fachkräftemangel geht ja nun mal wirklich um. Und es betrifft ja tatsächlich eben, ich glaube, ich war vor 2 Tagen, habe ich einen Bericht im Radio gehört. Da geht es ums Ehrenamt, dass das Ehrenamt ausstirbt, beziehungsweise es immer weniger Ehrenamtliche gibt, die in Vereinen arbeiten. Und gerade durch Corona sind eben ganz viele weggebrochen. Und das haben wir ganz am Anfang schon gehabt, weil man sich anderen Sachen zuwendet, weil man nicht mehr so konnte, nicht mehr durfte und dann eben, ja, keine Ahnung, jetzt in einem Callcenter arbeitet oder was. Also ich denke, wir haben so viele Sorgen und Probleme, eigentlich weiß man gar nicht genau, wo man anfangen soll. Also das merke ich immer, wenn wir jetzt so in dieser Runde quatschen, da sind so viele Gedanken, wo ich sage, ja, das müsste man machen, ja, das auch und, oh, und ja, und ist ja, irre.
Der Carsten und ich haben ja in der letzten Episode auch ein Problemfeld aufgemacht. Inflation, die wird uns ja auch irgendwo treffen. Ne? Ja. Also steigende Materialpreise für Trainingsequipment. Ein Ball kostet zurzeit 120 Euro.
Wenn er lieferbar ist.
Das kann man sich mal vorstellen.
Ja, das kommt dazu.
Die Material. Auswärtsfahrten werden teurer und. Ja. Hotelübernachtung, wenn jetzt die Adler nach Düsseldorf fahren zum Junior Bowl, die müssen übernachten, das wird auch teurer. Ne? Und da wird man sich dann überlegen müssen, wo soll die Kohle herkommen. Ne? Also entweder hast du Sponsoren oder du gehst an die Mitglieder ran, die da mehr bezahlen müssen. Was dann allerdings wieder bedeuten könnte, wir werden weniger Mitglieder haben, die sich A, eine teure Ausrüstung kaufen müssen und B, teuer Mitgliedsbeiträge bezahlen müssen. Und das muss man sich dann halt überlegen.
Richtig, absolut. Da kommen wir dann zu dem Thema, wie viele Vereine haben zum Beispiel einen Förderverein, wo sie Jugendliche oder vielleicht auch junge Erwachsene im Herrenbereich unterstützen können beim Kauf eines Schulterpads oder wo man ein Pad dann abbezahlt. Also das ist zum Beispiel was ich in vielen Vereinen immer vorantreiben würde, dass man wirklich so einen Förderverein gründet und sagt, kleine Spenden, 500 Euro vom Bäcker nebenan oder vom Elektroshop, um eben solche Unterstützung auch gewährleisten zu können. Weil die Familien haben immer weniger Geld. Ja. Genau das, was du eben sagtest.
Mhm. Ja, und in Bayern zum Beispiel hast du ja eh schon höhere Lebenskosten. Ne? Das ist also mit der teuerste Bundesland, was wir haben.
Also ich sage mal so, ich muss schon sagen, die Kosten bei uns, also wir haben das Glück, dass wir an einem großen Verein dranhängen, der sehr solide wirtschaftet und sehr solide da steht. Also denen geht es halt einfach gut, sagen wir mal so. Da gibt es halt schon viele Möglichkeiten auch zu unterstützen oder sowas. Aber insgesamt, wenn ich das hier angucke, wenn du hier zum Ausrüster gehst, da legst du mal 500-600 Euro hin für eine Ausrüstung und da hast du jetzt noch nicht mal irgendwie was Besonderes oder sowas, sondern da hast du nur hier Pad, dann hast du noch eine Hose und hast einen Helm. Für einen Jugendlichen hier in der Region, wenn der jetzt gerade mal, wenn die Löhne sind auch nicht so der Bringer, im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, die Löhne hier ein Witz, ja, das kommt ja auch dazu. Also ich sehe das schon kritisch, was da gerade passiert und was da auf uns zurollt. Und ich glaube, das darf man auch nicht mal schätzen. Also und das Angebot ist halt auch extrem groß. Ja, ich meine, wenn der sich überlegen muss, 600 Euro zu bezahlen für Football zu spielen, oder geht jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich sage es mal, bei unserem Verein hier Fußballspieler kostet ihn die paar Schuhe kosten ihn 100 oder 150 oder sowas und das war's.
Das ja, ist absolut.
Thema. Ist ein Thema.
Ja, und dann darf man sich nicht wundern, wenn der Nachbarverein halt oder das GFL-Team dann ein Angebot macht, hey, bei uns kriegst du halt deine Handschuhe kostenlos, beziehungsweise noch irgendwie dein Sweater und eine Jogginghose kriegst du kostenlos. Ja, wird mitgliedsbeitragsfrei gestellt, dann ist das schon ein Anreiz, der nicht zu unterschätzen ist. Mhm. Ja. Carsten, du wolltest was sagen.
Ja, Kosten. Haben wir überhaupt Möglichkeiten, noch irgendwas zu drehen? Glaub nicht, ne?
Die Kostenschraube,
ja.
Die dreht sich nur nach oben. Ja. Da drehen wir nicht mit.
Ich hatte nämlich letztens mit jemandem aus einer Landeshauptstadt in Nordrhein-Westfalen geredet, die beim einem Team, was irgendwas mit Katzen zu tun hat, noch Mitgliedschaft hat. Und die hatte mir gesagt, ja, es sind doch 35 Euro pro Monat und es findet gerade kein Training statt. Oh.
Wofür dann 35 Euro?
Genau, ne?
Das ist schon heftig.
Ja, und dann wundert man sich, dass dann junge Sportler denn lieber zur 11 gehen. Ne? Wenn die anklicken.
Wo sie zumindest keinen Mitgliedsbeitrag zahlen müssen.
Ja.
Ne? Wo sie in der Regel die Ausrüstung gestellt kriegen.
Ja, und dann wundert man sich, dass sie da hingehen.
Und dann womöglich noch, ich nenne es jetzt trotzdem mal eher Taschengeld, aber trotzdem hast du, ich ganz ehrlich, ich nehme mal nur Rheinfire jetzt. Da habe ich die größte Bindung hin, weil ich das Glück habe, viele dieser Coaches in meinem Leben schon mal, sag ich mal, begleitet zu haben. Und die Jungs, die da hingehen, die kriegen richtig gutes Training. Und
Richtig.
das 2-, 3-mal die Woche. Das heißt, die kriegen eine verdammt geile Ausbildung. Und dafür müssen sie nicht bezahlen. Also, was du sagst, Carsten, das ist genau der Anreiz, der völlig ausreicht.
Ja, wenn ich mir vorstelle, ich bin Spieler in der Oberliga mit, sag ich mal, relativ gutem Talent, ne?
Ja.
Und hatte bisher noch nicht so den Anreiz gehabt, in der GFL zu spielen, alles ein bisschen doof und ne, spielst, du hast dann GFL-Teams bei der Nähe, wo du denkst, so, boah, jedes Jahr ist ein neues Team auf dem Feld, alles läuft da doof und dann kommt da jemand aus der Elf und sagt, hey, hast du mal Bock? Warum? Ist neu. Ne? Ich muss keinen
Wobei ich mir
Beitrag
da sogar schon
zahlen.
vorstellen könnte, dass wir davon profitieren, weil dann irgendwann die Spieler aus der ELF zurückkommen, weil sie dann halt verdrängt werden, von wem auch immer, und dann haben wir einen halbwegs gut ausgebildeten Spieler zurückbekommen.
Und genau das ist der Punkt, den du nicht unterschätzen darfst. Deswegen, da hab ich den Dietmar ja eben schon gerade, der hat ja schon zugestimmt. Dieses Offene, zu sagen, gib doch den Jungs die Chance, den nächsten Schritt zu machen. Gib doch den Jungs die Chance. Am besten sogar noch, wenn du, also das ist mir am liebsten, wenn mich ein Coach anruft und sagt, sag mal, pass auf, Olli, wir haben hier in der O-Line ein Riesenproblem. Kennst du einen guten O-Liner? Wie sieht's bei euch aus? So, mit in der Saison wechseln funktioniert jetzt so nicht so sehr, ne? Aber kann man sagen, pass mal auf, ich habe hier einen, dem traue ich das zu. Nach der Saison setzt euch doch mal zusammen, quatscht mal. Und ich sag mal, in dem Moment, wo ich den mit einem guten Gefühl abgebe, mit dem auf Augenhöhe drüber spreche, dass ich sage, weißt du was, du hast jetzt hier 4 Jahre mit uns in der Landesliga rumgetingelt und du bist hier definitiv auch echt eine Bank. Du bist jetzt 27, wenn du nochmal was anderes machen willst, dann mach es jetzt, bevor du das zweite Kind hast, bevor der Job dich auffrisst. Und dann kannst du rausgehen und dann kommt er wieder, vielleicht macht er 2 Jahre da was mit, wird gut ausgebildet, genau, Flo, und kommt wieder und sagt sich, ja, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit 11, aber zu meinen alten Jungs komme ich zurück und dann zocke ich noch mal 2, 3 Jahre, solange es geht. Das geht ja auch, wenn ich einmal die Woche komme. Das ist genau der Punkt. Genau der Punkt. Wie geht man auseinander? Wie geht man miteinander um?
Ja, und
Man sieht sich immer zweimal.
Ja.
Und
Das ist so, oder mehr sogar, ja.
ja und da habe ich das.
Und man muss ja nicht ewig spielen. Man kann auch irgendwann Coach werden.
Richtig.
Und aus das, was man gelernt hat, weitergehen.
Da habe ich witzigerweise das Gefühl, dass von den Vereinen selber, ne, die Kommunikation, die Bindung zu den 11 Teams viel, viel herzlicher ist, viel, viel näher ist, als zu den Knallchargen da oben.
Es sind
Und
doch
das
auch die
ist
gleichen
so.
Typen. Es sind doch die
Ja.
gleichen Typen, mit denen du sonst gespielt hast.
Ja.
Oder es sind die gleichen Coaches, mit denen du auf der Convention gesessen hast. Ja, die kennen sich doch alle. Also diese Probleme. Natürlich haben wir die Sorgen, dass Spieler wechseln, von unten nach oben, dass alles ausdünnt. Aber letztendlich kennt man sich schon ewig lange. Und entweder magst du einen oder du magst ihn eben nicht. Das ändert sich nicht dadurch, dass er in der Elf ist. Und nochmal, man kann durch die Elf durchaus, also ich nehme wieder nur das Beispiel Rheinfire, weil da habe ich es live erlebt. Die laden zum Training ein. Das heißt, die haben Coaches die Gelegenheit gegeben, haben gesagt, was wird, kommt einfach zu unserem Training, seid da, guckt zu, hört zu, schaut euch das Training an, schaut euch die Drills an, keine Ahnung, macht Fotos oder was auch immer. Also, ne, die wollen, da hat man schon das Gefühl, dass die auch wollen. Natürlich ist das kein, sag ich mal, Selbstgänger. Die wollen natürlich auch Spieler. Die wollen, dass man gut miteinander auskommt, damit man eben genau dann auch, sag ich mal, gute Spieler empfiehlt. Aber hey, wenn es so ist, ich meine, wir können uns überlegen, ob sie uns die heimlich wegnehmen oder ob man einfach offen kommuniziert und sagt, okay, dann hat man eben davon, sagen, pass auf, ihr kriegt den, ist okay, passt schon. Ja, guck mal, wir kriegen 30 Freikarten oder wir können zum Training kommen und als ich kann meinen, sag ich mal, hochmotivierten Defense Line Coach 2 Wochen lang dahin schicken, dass der 2 Wochen einfach mitläuft und guckt. Da haben doch dann alle was von.
Das sind die handelnden Personen, dieser Umgang miteinander. Da
Genau.
machen wir einen Kreislauf, bei dem alle gewinnen oder eine Spirale nach unten, wo alle verlieren.
Genau.
Es liegt dann an den handelnden Personen, an uns.
Wobei ich da noch mal eine Lanze auch, entschuldige, Dietmar, noch mal definitiv auch für einige GFL-Teams brechen will, weil es gibt auch GFL-Teams, die das genauso machen, auch schon seit Jahren,
Ja.
ne, dass sie auch in den unteren Ligen offen kommunizieren. Auch da kennt man die Pappenheimer und sagt, kommt zum Training vorbei. Also ich merke schon, dass es eine gewisse Offenheit gibt, dass man gemeinsam besser wird. von einigen mehr als von anderen halt.
Also ich sehe das halt genauso. Ich denke halt, dass dieser Vereins, auf dieser Vereinsebene oder sag mal, auf der operativen Tagesbasis, ja, also hier Trainer, Spieler etc., dass das viel besser funktioniert. Also wenn ich mir angucke, Frank Rosa hat damals zu uns gesagt, hey, wenn der Bock hat, kommt nach Köln, guckt euch das an, läuft da mit. Ich war in Schwäbisch Hall bei Johnny Brenner. Das sind ja alles Dinge, die tun sich damit nichts und wir tun uns damit auch nichts, wenn wir da hingehen und miteinander reden und gucken, was da passiert. Und ich denke halt auch, dass das ein wichtiger Punkt ist, um auch die Qualitäten der Ausbildung wieder von unseren Spielern besser zu machen. Weil von was kann ich denn lernen? Ich kann von einem Buch lernen, gar keine Frage, aber ich kann mich auch hinstellen, kann mir es beibringen lassen, Learning by Doing. Ja, und dann das nehme ich mit. Und wenn es nur ist, dass ich sagen muss, hey super, deren Warm-up sieht genauso aus wie meins, alles gut. Ja, ich werde nicht schlechter damit. Ich werde einfach nicht schlechter, sondern ich muss offen sein für sowas und sagen, das mache ich. Ich gehe dahin, auch wenn ich jetzt irgendwie nur so Betonliga spiele, stelle ich mich an die Seite und höre mir der an, was die machen und gucke mir das an, denke mir so, ja, super, nehme ich mit. Fuck off.
So, und jetzt wage ich mal so richtig geilen Übergang. Also wir stellen fest, dass die ELF und die GFL ausgebildete Spieler brauchen und die Ausbildung fängt da schon in den kleinen Vereinen an und sie fängt bei den Jüngsten an und dazu wollte ja Mirza aus dem Fleckbereich ja noch was erzählen, dass da jetzt in NRW was ins Rollen kommt.
Nicht nur, also irgendwie haben sich da doch die Oberen zusammengesetzt, auf der Fleckebene zumindest. Also ich vermute einfach mal, dass durch die Weltmeisterschaft in Israel Ende letzten Jahres und jetzt vor ein paar Tagen den World Games in Birmingham, dass da ziemlich viel gute, positive Rückmeldung gekommen ist, weil sowohl die NRW als auch Bundesebene kam auf die Idee, das auszubauen. Ach. Sprich, in NRW soll es endlich wieder eine Liga geben, in U13, U16. Man soll die Möglichkeit haben, als Verein an Schulmeisterschaften des Flag Footballs teilnehmen zu können. Es wird eine Green Machine Flag geben und sowie Ausbildung der Schiedsrichter speziell für Flag Football. Also das allein NRW. Bund ist ein bisschen anders, die wollen da auch natürlich mehr Ausbildung machen, gehen mehr in Breitensport. Ich würde das jetzt auch so deuten, Stärkung der Vereine. Und die wollen das medial aufarbeiten, was in der DFFL passiert. Und ich kann das aktuell erstmal nur begrüßen. Das soll laut dem AFVD zu Saison 2023 kommen alles. Und,
klingt erstmal gut.
Ja, also ich erinnere mich noch an die Folge bei den Coach Potatoes. Übrigens einer der besten Podcasts, die die Welt jemals gehört hat. Bester in Deutschland oder so.
Wir lieben dich auch, Mürzer.
War das zu viel Werbung?
Nee, Quatsch, nein, guck mal, die 10 Euro kriegst du nachher.
Alles klar, Paypal. Nein, aber wie gesagt, ich habe ja auch schon damals gesagt, also wir fangen bei uns mit 6 Jahren schon an, weil du stehst halt im Wettbewerb mit Fußball, mit Basketball, mit Kampfsportarten, wo sich die Kinder halt ausprobieren wollen. Und es ist auch halt die Möglichkeit, die Leute oder die Eltern mitzunehmen, die Probleme haben mit Tackle, dass du sagst, hier hat dein Kind immer noch die Möglichkeit, Football zu spielen, er lernt es. Und wenn er später immer noch Helm und Pad haben möchte, hat es schon mal das die Grundausrüstung, um sich nicht zu verletzen. Also die Kenntnis, wie laufe ich eine Route, wie fange ich einen Ball, ohne mir die sämtliche Finger zu brechen und so weiter und so fort. Ne? Ja. Genau. Also anscheinend hat es da jemand gehört. Podcast von Coach Potatoes, habe ich das schon gesagt?
Du kriegst unseren kostenlosen Zugang für OnlyFans.
Uhu!
aber so. Alles erreicht.
Kann es sein, also ich kriege da so einen Vibe raus, dass der AFVD auf einmal so irgendwo Schwung herholt?
Hektische Aktivität, ja.
Also spannend finde ich ja, ich hatte das vorhin erwähnt, dass ja die ELF aktuell mit der NFL auch im Flag Football wieder richtig Gas gibt.
Oh, und ich hätte jetzt nur mitgekriegt, nur NFL.
Ja. Also ich sag mal so, die NFL in Kooperation, ich sag mal, die ELF kooperiert ja auch mit der NFL, Ne? Also von wegen Namensrechte haben die ja so ein bisschen was. Also da ist schon eine Bindung da. Und da werden jetzt aktuell, wie gesagt, Lehrer ausgebildet, was ich ja sehr positiv finde. Hatte ich vorhin erwähnt, dass das auch wieder dann mehr an den Schulen wird. Mhm. Und also entweder hat man sich da gut vernetzt und abgesprochen oder die Aktivitäten, sag ich mal, entstehen aufgrund der Kausalität der anderen.
Das ist ja auch ein Punkt, den ich nie verstanden habe. Wir hatten ja damals mit der NFL Europe, hatten wir schon mal dieses Fünfer-Flag-Programm an den Schulen gehabt. Ja. Das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Absolut, also wenn ich mir angucke, was wir in Berlin abgerissen haben, da gab es ja dann eben diese Berliner Schulliga und die haben sich dann im Finale dann in einer großen Halle getroffen und da wurde eine Show abgefeiert. Und das war ja in den anderen Bundesländern, wo die Teams dann vertreten waren, ja auch so. Ja. Dann ist die NFL Europe implodiert, aber das ganze Equipment, das ist ja in Deutschland geblieben. Und die Leute, die das hier in Deutschland gemacht haben, sind ja auch da geblieben. Ne? Nehmen wir zum Beispiel Bernd Gottschalk, der war ja trotzdem in Berlin geblieben und der das Grassroots-Programm in Berlin geleitet hat. Aber der Verband oder die Landesverbände haben nichts unternommen, um diese Struktur, die es ja schon gab, weiter zu nutzen. Und das war einer der größten Fehler, den sie je gemacht haben.
Und darf ich jetzt mal kurz einen Clint Eastwood-Film mal kurz mal umzitieren? Die Elf hetzt die Meute. Ist das das gerade?
Ja, ne, ist der große Hecht im Teich, der jetzt halt so ein bisschen die Fische scheucht.
Also ich glaube nicht, dass es nur die Elf ist, sondern ich glaube auch, dass das also im Hintergrund seitens der GFL-Mannschaften schon ein GFL-Verein was ist. Und ich glaube auch, dass der Huber gemerkt hat, dass die Luft vielleicht ein bisschen dünn ist für seinen wie soll ich sagen, Privatverein, was er da gemacht hat. Ich glaube schon, dass
jetzt
das so
eine... Jetzt muss ich die GF auch selbst vermarkten
können. Ja, Selbstbedienungsladen, Entschuldigung,
ich hab's gesagt. Genau, es ist so irgendwie so ein Konglomerat aus Elf und allen möglichen drumherum Geschichten. Ich meine, ganz ehrlich, was für ein Landesverband hat sich früher gegen den Herrn Huber erhoben? Eigentlich keiner. Es tretet ihr, in NRW habt ihr mal ans Bären gepisst, was dann dazu geführt hat, dass sich mein alter Landesverband Rheinland-Pfalz plötzlich opportun euch angeschlossen hat und dann auch mit an den Beinen gepisst hat. Und ich glaube, das sind so Dinge, da passiert schon was. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem, dass der einfach gemerkt hat, dass das, was da gelaufen ist die Jahre über und das, was er so kassiert hat und eingesteckt hat und was auch immer verteilt hat an welche Leute auch immer, dass das einfach nicht genug ist, sondern dass er mehr machen muss.
Also ich will den Herrn Huber ja nichts Böses, ne? Aber uns letztens mal aufgefallen, dass wir theoretisch nächstes Jahr eine Sonderfolge machen. 25 Jahre Huber.
Und nichts passiert.
Oder? Naja gut, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wir sind ja alle Vereinsleute, ja? Und wir wissen, ich weiß nicht, ob Oliver oder Mirza, einer von euch beiden war Ehrenamt-Thema. Welche Leute setzen sich hin und machen... Also ich will jetzt nicht, also bei Gott bin nicht falsch verstehen, ich mag den Typ überhaupt nicht, ich kann ihn nicht leiden, aber es ist halt keiner da, der auftritt und sagt, hey, ich investiere die Zeit und mach das. Und Martin Hanselmann hat dankend die Hände über den Kopf zusammen gesagt, leck mich am Arsch, ich bleib Football-Coach. Ja, es ist ja keiner da. Es ist ja leider Gottes niemand da, der auch nur ansatzweise da reingeht. Und der Huber hat ein Talent, er hat ein Netzwerk gebaut um sich rum, das den abfängt. Das muss man sich ja mal, ich meine, ein Carsten Dalkowski, sorry Leute, also das ist ein guter, gar kein Thema, aber der ist halt auch in dem Rattenschwanz mit drin. Und eine Krähe hackt der anderen halt mal kein Auge aus. Das ist ein altes Gesetz und es ist halt keiner da.
Man muss ja nur...
Ja gut, die Restart 21 ist ja glorreich implodiert, ne? Also die haben entnervt aufgegeben,
genau, hat man ganz das genau. Gefühl. Ne? Ganz genau.
Man muss ja nur die, sag ich mal, einschlägigen Facebook-Kommentare da mal durchschauen, wenn irgendwas bei der Elf wieder schief läuft oder so. Die 2, 3, 5 Leute, die nun irgendwelche Kommentare schön ablassen und guckt mal nach, wo die halt footballmäßig unterwegs sind. Dann siehst du, die kommen alle aus Hessen.
Ja.
Wohnen da bei Frankfurt, haben irgendwas mit dem Präsidium zu tun. Das finde ich immer sehr, sehr witzig, wo ich dann merke, der AfVD ist halt immer noch ein kleiner, also benimmt sich manchmal wie ein kleiner Kaninchenzüchterverein. Um es mal blöd zu sagen. Eine Außendarstellung zumindest.
Ja, was ist jetzt? Ja, aber ein Fortschritt ist ja schon mal zumindest, dass die GFL sich jetzt selbst vermarkten kann. Ja. Ja, und tut es ja jetzt auch. Sie haben ja jetzt ja den zweiten Ligasponsor innerhalb eines Jahres. Es war wohl aber so geplant gewesen.
Aha.
Und
Echt?
Ja, na, also laut ihrem Pressestatement, ne? Erst hatten sie Sharkwater und jetzt Rima oder wie heißt
Rima,
die?
Ja.
Fußball.
Ja, Rima, genau.
Ja, und haben jetzt den Fußballklamottenhersteller, mal gucken, was dabei rumkommt. Aber es ist ja schon mal ein Schritt. Ne? Es ist ja schon mal ein Schritt. Aber andere Schritte, die ich dann wieder nicht verstehe, ne? Zum Beispiel die Einführung der verspiegelten Eye-Shields. Ja, das ist ja auch nur ein Zugeständnis an die EFL, beziehungsweise an die Leute, die ja drüber nachdenken, in die EFL zu gehen, weil sie dort verspiegelte Eye-Shields tragen können, um rumzuposen.
Habt ihr da schon die ersten Spieler gehabt, die da mit Vollspiegel durch die Gegend gerannt sind?
Ja.
Ja.
Also auch schon in der vierten Liga.
Also wir haben jetzt in der WhatsApp-Gruppe einen Post gemacht, also wir Coaches, haben einen Post gemacht, dass das zwar von uns akzeptiert wird und dass wir das grundsätzlich auch tolerieren, gar keine Frage. Aber dass es halt schon scheiße ist, wenn du dein eigenes Gesicht siehst, wenn du dem Spieler was erklären willst. Und dass sie dann bitte doch auch Rücksicht nehmen sollten auf uns, dass wir halt zum Beispiel während des Spiels keine Sonnenbrille oder während Training keine verspiegelten Sonnenbrillen haben oder sowas, sondern dass es einfach auch dazu gehört, dass man sich anguckt, dass wir nicht sehen, ist der konzentriert, ist der nicht konzentriert, sondern ich weiß nicht, ob es fruchtet, aber es ist eine komische Situation. Du guckst dann in deine Fratze und schaust dir zu, wie du dem jetzt was erklärst. Du denkst ja, der kann jetzt irgendwie die Augen zu haben.
Kennt ihr den Film Spaceballs mit der Szene, wo Lord Helmchen hinter seiner Maske da so Grimassen macht?
Ja, ja.
Das ist doch genau, die gleiche Situation, oder?
Ja, nur dass der Helmschwimmer ist von dem.
Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt jetzt auch auf einmal irgendwelche Eye Shields mit Muster bzw. Logos drauf. Was kommt noch, Mensch?
Oh. Ja, es kommt irgendwann genau das, was wir gesagt haben, dann wird das Face-Mess weiter runtergezogen und dann hast du ein Visier bis zum Kinn.
Oh, geil.
Und alles nur, so, um so einen gewissen Narzissmus der Spieler zu befriedigen.
Ja.
Gott.
Und das ist ein Punkt, da müssen wir alte Trainer uns halt, glaube ich, mental drauf einlassen, uns anpassen und das irgendwie zu akzeptieren. Auch wenn es für uns seltsam anmutet.
Ich fand Bizepsbändchen schon scheiße.
Die waren nur für Bizeps?
Ich fand es schon komisch, wenn Leute angefangen haben, 10 Bändchen über den ganzen Arm verteilt zu tragen.
Genau, das ist es. Aber wirklich.
Also ich habe mal einen gesehen, der hatte 3 Paar Nike-Socken an. Damit er 3-mal Nike über den... Ach, hör mir auf.
Ach so, die hat er an den Beinen.
Ja,
also, die Arme noch so irgendwie... so.
Ah, das ist möglich heutzutage.
Meine Herren. Ja, das sind die Discos.
Ja, weil die Leute wollen sich dann halt auch bei Facebook und Instagram sehen. Und wenn du es schaffst, als Verein, / Trainer, diesen Narzissmus zu bedienen, hast du, glaube ich, schon mal eine gesunde, hast du eine gute Basis gefunden, deine Spieler irgendwie zu halten.
Ja, zumindest hast du eine gute Instagram-Basis.
Ja, ich meine, guck doch mal bei dir die Ravens an, was sie da medial machen und wie die Spieler sich
geil finden. Moment, ich muss so gucken, ich habe bisher noch kein Bizeps-Wettchen gesehen, Moment.
Bei dir in der Jugend vielleicht.
Wobei ich da ehrlicherweise gar kein Problem damit habe, solange sie abliefern. Nur wenn sie rumposen und dann, keine Ahnung, einfachste Bälle nicht fangen oder was Tackle verpassen, ist das dann, kommen wir mal zurück in die Zone, ich will dir was sagen.
Ja, oder es anfängt zu regnen und dann das Eye-Shield dann doch zum Problem wird.
Und es dann nicht abgebaut werden kann, weil das Werkzeug fehlt.
Ja.
Oder wenn sich die Leute dann einfach so das Gesicht schwarz anmalen und dann verläuft das alles, dann finde ich das auch mal sehr peinlich.
Und es kommt in die Augen und fängt an zu brennen.
Ja, oh, Coach, es brennt so. ja.
Also mein Profi-Tipp ist, ne, also Vaseline auf die Augenbrauen ist noch ganz okay, aber unter die Augenbrauen, damit der Schweiß nicht reinläuft, nicht wie Carsten früher, Vaseline über die Augenbrauen und sich wundern, dass die Nase fast gebrochen ist nach dem Kontakt, aber egal.
Du hast Vaseline benutzt?
Ja.
Sehr seltsam. Ja.
Wollen wir jetzt darüber reden?
Ich hatte es vom Boxen, war okay. Gegen Schweiß in den Augen total cool. Mit Helm auf dem Kopf nicht.
Und zu Rookie-Taufen, ich verstehe.
Oh,
ja.
Oh Gott.
Flo, gehst du jetzt von deiner Rookie-Taufe aus, dass du da irgendwelche Parallelen siehst beim Cast?
Wen nennst du hier die ganze Zeit Flo? Ich sehe keinen.
Kälte, entschuldige bitte.
Nein.
Das war nicht so rum der Klobürste.
Ich hatte Spaß mit behaarten Bauchnabeln und Brustpiercings von dicken O-Linern.
Okay, ja gut. Aber du hast bestimmt noch irgendein anderes Thema, was wir jetzt ansprechen können.
Das wollte ich euch fragen, weil ihr seid doch meine Gäste. Ihr dürft euch Themen aussuchen.
Bitte uns Themen aussuchen. Hätte ich das mal vorher gewusst.
Der hätte ja eins ausgesucht.
Wieso muss ich mir mal die Arbeit machen?
Ich bin heute extrem themenfrei. Ich habe jetzt schon, sag ich mal, eine Stunde länger gemacht, als ich eigentlich wollte.
Das ist doch schön.
Und ich freue mich.
Ich habe ja darauf gebaut, Olli, weißt du, weil sobald man erstmal hier drin ist, will man auch gar nicht mehr gehen.
Geht dann auch nicht anders. Also abgesehen, es ist eine sehr, sehr nette Runde und das ist einfach schön, sich auch immer wieder so auszutauschen. Ne? Oder auch auszukotzen. Ne? Also das gehört ja genauso dazu, ja, dass man merkt, ey, da sind Leute, die ticken genauso wie einen selber. Das macht dann auch das Ertragen dieser ganzen Geschichten ein bisschen leichter. So.
Aber es ist für mich halt auch manchmal so ein bisschen seltsam zu sehen, also wenn ich so mit den Leuten rede, so wie in dieser Runde, dann stellt man ja fest, eigentlich sehen doch alle Leute, die fünf Sinne beisammen haben, die Dinge eigentlich so ähnlich wie wir. Mhm. Aber trotzdem kommt oben irgendwie nichts an, beziehungsweise es gibt keine nennenswerte Bewegung, um da was zu ändern.
Alle sehen dieselben Probleme, alle haben sie dieselben Probleme, aber irgendwas mit den Lösungen, das ist irgendwie blöd.
Also ich sage, naja, ich hatte den Izume hatte ich in Herzogenaurach im Coaches Convention gesehen vor, keine Ahnung, vielleicht 2 Jahren oder sowas oder 3 Jahren. Und da hat er ja, ich sage es mal, jede Gelegenheit genutzt, gegen den AVD zu hämmern. Da war ja noch die 11 gar nicht im Rennen, sondern da ging es ja einfach nur darum, dass er sein Statement da zementieren musste. Ich denke halt, dass das echt ein Problem ist und das zieht sich eigentlich so durch wie so ein roter Faden. Das geht von oben nach unten. Wir haben extrem viel, ich sage es mal, Leute an Positionen sitzen, wo man einfach sagt, geh mal einen Schritt zurück, denk einfach mal drüber nach, hol mal Luft und dann fängst du nochmal an zu reden und guckst, was da passiert. Weil ich glaube, dass dieses Football-Thema in Deutschland oftmals auch noch getrieben ist von, ich will nicht mit dem und ich will auch nicht, dass der mit mir und eigentlich kann ich den nicht leiden und der ist doof und der stinkt und der hat Mundgeruch und was auch immer. Und dann kommen so Dinge zusammen, die einfach banal sind, aber die uns in der Entwicklung extrem hemmen. Und dann haben wir Leute an der Schlüsselposition, wo man einfach sagt, Gott verdammt, spring über dein scheiß Ego und setz dich mit dem Typ an den Tisch und red mit dem. Sprechenden Menschen kann immer geholfen werden. Ja, und das ist eigentlich ein Riesenproblem, was wir da haben.
Ja, wir haben irgendwie, ich weiß nicht, was für eine Steuerung reinkommen kann. Das hat man letztens jetzt mit dem Coach von den Falcons jetzt mal festgestellt. Nordrhein-Westfalen ist, was Damenfußball angeht, so das Land in Deutschland. Ne? Wir haben die meisten aktiven Sportlerinnen. Dummerweise haben wir auch die meisten Teams. Und es macht jetzt momentan gar keinen Sinn. Wir haben jetzt momentan die Aachen Vampires, die Personalprobleme anscheinend haben. Zumindest habe ich es in den letzten Spielen so mitgekriegt. Köln ist, ja, haben jetzt gerade auch ein paar kleine Probleme wohl. Ne? Dann machen jetzt die Köln-Ronin schon wieder auf. Ja? Die Bonner wollen unbedingt auch noch was aufmachen. Das alles ist irgendwie ein Kaugummispuck weit voneinander entfernt und man fragt sich, was soll das, meine lieben Herrschaften? Ne? Nördlich von Mönchengladbach versuchen die Viersen, Concordia, irgendwas sich seit 2 Jahren zu gründen. Man fragt sich, entschuldige mal, habt ihr nicht gesehen, dass Keveler schon schwierig ist? Ja? Kleve, die sind hartnäckig, sie sind jetzt Jahrzehnten hartnäckig und versuchen zu überleben in der Ecke, wo ansonsten man von Holland umzingelt ist. Ja, ich habe das Gefühl, sobald sich in Deutschland so 2, 3 Leute finden, die sagen, hier ist Kacke, ach komm, wir gehen nebenan, wir machen dann einen Verein auf. Ne? Ja, okay, Schiefmann hat es jetzt geschafft, so die 7 Jahre sind jetzt vorbei, okay. Hat geklappt.
Das wird 11 Jahre jetzt.
11 Jahre jetzt. Ich weiß noch, wie man sich damals über Schiefbahn das Maul zerrissen hat.
Aber mal eine Frage in den Raum gestellt, was jetzt so die Problematik mit dem Verband angeht. Kann es vielleicht daran liegen, dass der Verband als Kommunikationspartner immer die Vereine hat und nicht die Trainer? Dass die Trainer eigentlich an sich gar nicht gehört werden?
Ja, noch schlimmer. Der Deutschlandverband hat ja nur den Landesverband, MÖP.
Und? Ja, weil ich hatte nämlich neulich mit dem Berliner Präsi gesprochen und er hatte für sich die Beobachtung gemacht, dass der Verband ja eigentlich keinen Zugriff auf die Coaches hat. Mhm. Also er spricht halt immer mit den Vereinen und die Vereine sagen ja, ja, können wir machen. Aber letztendlich sind es ja dann die Trainer, die das Tagesgeschäft machen. Und die machen so relativ ihr Ding, genau, ne, nach ihren Gusto, ne? Da geht es dann auch mit diesem Abwerben los und Wäre es sinnvoll, da nicht so ein Organ zu schaffen, wo die Trainer irgendwie zu fassen sind? Ob es jetzt nur irgendwie eine Kommunikationsplattform ist, eine Vereinigung der Trainer oder dass die mal irgendwie Gehör finden?
Ja, aber das ist doch eigentlich, also in NRW zumindest, ist es ein Teil, ja, die Trainerausbildung, wo du letztendlich die Möglichkeit hast, mit Offiziellen zu sprechen, vom Landesverband, sodass der eigentlich der Kleine nach oben seine Informationen weitergibt und das oben angenommen wird. Also im Grundsatz gebe ich dir recht, wenn jetzt beispielsweise ein Vorstandsmitglied, das vielleicht gar nicht so affin in Football-Regeln ist, sondern einfach nur wie die Jungfrau zum Kinde halt Vorstandsvorsitzender geworden ist, weil genau wie vorhin, ich glaube, Dietmar war das, der sagte, es gibt manchmal halt keine besseren oder keine anderen, die es machen wollen. Ne? Und das Problem ist, wenn du es dann irgendwann machst, und da kommen wir zu dem Punkt, wie ich finde, keiner gibt gerne wieder was ab, was er schon hat. Und das heißt, also wenn ich nicht verlieren möchte, was ich habe, dann werde ich unleidlich, dann möchte ich auch keine Veränderung. Das heißt also, das, was ich bereit bin, an Veränderungen zu akzeptieren, dann darf das darf nur so weit gehen, dass ich mich nicht verändern muss. So, andere können aber sich ja gerne verändern, ne?
Aber nochmal, um die Frage nochmal ein bisschen aufzugreifen, es ist ja so, weil du jetzt sagtest, die Trainerausbildung wäre eigentlich das Mittel, um auf Trainer dann zuzugreifen und vielleicht den Input zu geben. Aber nun ist es ja meistens so, jetzt geht der Trainer halt raus, hat seinen Trainerschein und hat an dem Punkt eigentlich nie wieder was mit dem Verband zu tun, weil er sein eigenes Ding macht. Korrekt. Also ich bin ja als Trainer nicht in Kontakt oder komme selten in Kontakt mit dem mit den Verbandsleuten und die nicht mit mir.
Genau.
Und so redet man doch, glaube ich, doch irgendwie immer aneinander vorbei, oder nicht?
Also ich kann nur sagen, wie es in Nordrhein-Westfalen läuft. Ne? Der Verband hat dann alle Jubeltage dann mal eine große Sitzung. Dann kommen die Vertreter von den Vereinen zum Verband hin. Und die Vertreter von den Vereinen. Ne? Und das ist dann meistens dann Vorstände oder Leute, die der Vorstand hinschickt. Und da beschwert der Verband sich ja meistens ein bisschen darüber, dass nicht alle kommen. Sondern ein gewisser Bruchteil. Und da fängt das Problem ja schon an. Ne? Weil es gibt viele Trainer, die interessieren sich einen Scheiß dafür.
Richtig. Und meckern dann aber, dass nichts gemacht wird.
Genau.
Jo.
Gucken nicht über den eigenen Tellerrand und das war's.
Kommt dazu.
Was soll ich denn noch machen?
Das ist ja das Ding. Du hast dein Training, du hast so viel zu tun. Dann denkst du dir, komm, so eine Termine, so eine Treffen, das macht dann Vorstand, das machen dann andere. Aber es entsteht ja tatsächlich genau das, was Carsten sagt. Absolut richtig.
Also ich denke, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, ich bin froh, dass ich mit diesem ganzen Verbandsscheiß nichts zu tun habe.
Das ist jeder mal Sache.
Ich habe lange genug Vorstandsarbeit gemacht, deswegen weiß ich schon, was ich da rede. Ich war immer sportlicher Leiter in Offenburg und in Kaiserslautern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße die Situation in Dachau, dass ich das nicht machen muss und dass ich mich wirklich um Coaching kümmern kann. Wir haben allerdings in Dachau das Thema, wir haben einen sehr guten Draht innerhalb Coaches und Vorstand. Gut, auch geschuldet, dass der Dennis zum Beispiel jetzt bei uns halt auch mitspielt, dass er ein Spieler ist, aber ich denke, dass das auch ein Thema ist, wie kommuniziere ich mit meinem Vorstand und wie kommuniziert er mit mir? Weiß der, was ich überhaupt will oder was ich da tue? Ja, das ist ja auch schon ein Thema und dann kann der das auch wieder rausbringen. Auf der anderen Seite, sage ich mal, bin ich bei dir, Kälte, extra Kälte gesagt, nicht Flo, ich hoffe, du hast es registriert.
Danke,
Fleißkärtchen.
Ich glaube, ich kriege jetzt auch irgendwie 10 Euro per PayPal, mal gucken. Ich sage jetzt mal, ich denke, dass dieser Austausch von uns Coaches wichtig ist, untereinander auf jeden Fall, dass man da vielleicht zum Beispiel dieses Thema, was wir jetzt zum Beispiel in Bayern haben, mit der Bayerischen Coaches Convention, jetzt gut, das ist die bei Redcon oder wie das jetzt heißt, aber das ist ja eine Plattform, die finde ich extrem gut und die finde ich extrem notwendig und das finde ich, muss einfach mal so ein bisschen mehr, vielleicht mehr im Sinne von gezielter gemacht werden. Also das finde ich halt schon wichtig. Ich glaube, dass wir mit dem Vorstandsthema oder mit den Verbandsregeln und Gesetzen und tralala, dass das ist ein Thema, das sollen die machen, die das machen. Und Coaches sollen wirklich sich auf das Entwickeln und Programm ausbauen, das konzentrieren, aber dann halt wirklich mehr miteinander reden, da bin ich schon bei dir. Also das denke ich schon, ist schon wichtig.
Ich bin bei dir, wenn du sagst, um dieses ganze Regel, also wie, ja, was, wie soll ich das jetzt sagen, über die Vereinbarung, ne, über BSO-Kram und sowas, sich da jetzt als Trainer noch einen Klein-Klein mit dem Verband auszusetzen, ist viel verlangt. Mir würde es eher schon reichen, wenn der Verband mit den Trainern über seine Programmatik spricht. Also was haben wir jetzt im Groben vor? Wo soll die Reise hingehen? Mit welchen Werten wollen wir das machen? Ja? Um einfach mal auch den Trainern so einen Ausblick zu geben, wo soll die Reise in den nächsten 5 Jahren hin? Beziehungsweise auch einfach vom Verband her so signalisieren, ihr Trainer seid uns auch wichtig. Und das macht ihr in Bayern zum Beispiel mit einem Tool ganz gut, was mir sehr gefallen hat, bei der Bayern Convention. Ihr verteilt Awards an Trainer, die sich da irgendwie verdient
Nicht
gemacht
mehr,
haben.
nicht mehr.
Nicht mehr.
Jetzt,
Das war, also ich war vor 6 Jahren da oder so.
das fand ich auch ein saugeiles Ding, aber das ist jetzt nicht mehr dadurch, dass es nicht mehr der Verband macht, sondern diese Redcon. Aber keine Ahnung, vielleicht kommt das wieder. I don't know. Mein Hanselmann ist ja jetzt wieder frei, der hat ja Zeit für was anderes, aber gut.
Ja, nee, und das finde ich, würd ich schon einfach mal toll finden, wenn vom Verband eigentlich mal so das Signal kommt, wir wollen euch Trainer mitnehmen, ja, wir informieren euch über unsere Ziele, weil dann passiert nämlich Folgendes. Die Trainer können auch darüber zu ihren Spielern reden und letztendlich ist doch der Spieler das Mitglied im Verband. Ja? Und Trainer und Spieler haben doch mit dem Verband nie was zu tun. Welcher Spieler geht dann mal irgendwann zum Verband und informiert sich da, was möglich ist und was nicht möglich ist? Ja? Und das finde ich halt schade. Der Verband ist halt eigentlich nur eine Organisation, die halt irgendwie den Betrieb managt. Aber wenn wir jetzt mal davon reden, dass ein Verband ja auch Wissen mitgeben soll, ob es jetzt nur wirklich theoretisches Wissen ist für die Trainer, aber vielleicht auch praktisches Wissen in Form von Academy-Training oder sowas, dann wäre es doch mal schön, wenn wir direkt an die Spieler und an die Trainer gehen könnten und nicht immer über den Vorstand, der dann vielleicht auch immer manchmal vergisst, die Informationen überhaupt weiterzugeben. Oder beziehungsweise ist dann stille Post, ne? Dann kommt irgendwie unten ganz was anderes an, als eigentlich mal kommuniziert worden ist.
Das ist ja nämlich die Transparenz, die wir haben. Zum Beispiel, wenn es jetzt um Entscheidungen geht, ich kann es jetzt nur aus Nordrhein-Westfalen sagen, was jetzt so Ligabetrieb angeht. Ne? Jeder, der nicht ein Verteiler ist, kann dann halt nur die Tabelle aufrufen online. Dieser Spielstand, das war's. Und diese ganze Kommunikation, wer hat zu spät Spielergebnis abgegeben, wer wird gesperrt und so weiter und so fort, ne? Das geht ja in seinen sehr illustren Kreis. Und wenn du Pech hast, habe ich schon einen anderen Verein erlebt, kriegst du als Trainer diese Informationen ja gar nicht, sondern so lapidar, übrigens, er ist gesperrt. Was?
Ja, und das kriegst du am Spieltag von dem gegnerischen Trainer,
Ja.
der die Kontakte nämlich hat.
Ja.
Ach, bei euch einer so, ja.
Der ist gesperrt, der darf nicht auflaufen. Was? Ja, also.
Da wäre da irgendwie so eine Meldedatenbank,
ja,
was geil
also diese
Oder nimm dir einfach mal. Oder nimm dir einfach mal zum Beispiel Ausbildung, Thema Regeln. Ja, nicht alle Trainer kennen das komplette Regelbuch. Ich gehöre
Ja,
auch
um Gottes
dazu.
Willen. Das ist auch total
Und
scheiße
ja,
geschrieben, muss ich ehrlich sagen.
ja, und klar muss sich ein Verein auch um gewisse Sachen auch selber kümmern. Aber da dann zum Beispiel eben erweiterte Ausbildungen anzubieten. Ja? Regelkunde oder sowas. Ja? Oder weiß der Geier,
Ja.
einfach irgendwelche Sachen, die über diesen Trainerschein hinausgehen. Und das dann eben halt auch mit Trainern und Spielern
Also ganz ehrlich,
kommunizieren.
wir hatten letztens Regelkunde gehabt, auch zum Thema Special Teams, und da gab es ein paar Änderungen, die ich gar nicht mitbekommen habe,
Ja, woher
wo
auch?
ich teilweise extrem so, was zur Hölle? Das fehlt ja uns komplett. Und dieses Regelwerk, dieses deutsche Regelwerk, was es gibt, ne? Ich weiß nicht, wer von euch hat das schon mal in der Hand gehabt und mal versucht zu lesen?
Ich habe nach 3 Jahren festgestellt, dass es keine Mini-Wedge mehr gibt im Special
Ja,
Teams. Ich bin
abgesehen
auf einen
davon,
Wolken gefallen.
aber die Art und Weise, wie es geschrieben ist schon, entschuldige mal, also sorry, ey, ich könnte da 5 Kilo Kohletabletten essen, ich kriege davon Dünnschiss, wenn ich das lese. Das geht
Also
gar nicht mehr.
in Baden-Württemberg ist es so, die haben jedes Jahr vor der Saison, also Baden-Württemberg ist es so, die Regel in Baden-Württemberg ist, du darfst nur callen am Spielfeldrand, wenn du dieses den Kurs mitgemacht hast vor der Saison mit den neuen Regeln. Das heißt, du bist immer, ja, du, also ich muss gerade, am Anfang habe ich auch gedacht, ich bin bescheuert hier. Ich habe 5 Jahre in Offenburg gearbeitet, aber irgendwie war das ist sogar gut, ja, weil du hast wirklich, du wirst gezwungen als Coach, wenn du jetzt ein Coordinator bist oder auch ein Position Coach, scheißegal, wenn du an der Sideline was machen willst, im Sinne von kommunizieren aufs Feld raus, musst du so eine Karte haben und wenn du die Karte hast, musst du vorher den Kurs machen und dann kriegst du die Karte.
Das finde
Das
ich ja
fand ich gar nicht
cool.
so schlecht. Das fand ich echt nicht
vor schlecht. Vor allem neue Regeln bringen immer neue Regellücken.
Genau, ganz genau. Ne? Ja, und ich finde es echt, also ich fand es echt eine gute Sache. Ich hatte damals, war Nadine bei uns in Offenburg zum Camp und da hatte ich ihr das erzählt und sagte, das kennt sie gar nicht. Und da war ich so ein bisschen irritiert, weil ich habe gedacht, war schon nur in Rheinland-Pfalz, nicht so, aber das scheint es nur in Baden-Württemberg zu geben. Aber ich fand es zum Beispiel gut, weil du bist gezwungen, als Trainer dorthin zu gehen. Wenn du deinen Job machen willst, musst du da hingehen. Andernfalls darfst du nicht ein Wort Richtung Feld von dir lassen. Bist du direkt raus.
Mega cool.
Das finde ich cool.
Aber habe ich noch nie gehört. Das ist geil. Das Problem, wir in Berlin haben hier das Problem, und das habe ich dann auch dem Präsidenten im Gespräch gesagt, ist ja alles gut und schön, sowas vom Trainer dann zu erwarten, aber dann muss es eben auch das Angebot dafür geben, sich fortbilden zu können. Und das gibt es in vielen Bundesländern, wie Berlin zum Beispiel nicht. Du kriegst den Trainerschein und wenn du mal Glück hast, dann gibt es vielleicht mal einen Kurs, um dann halt auf deine Stunden zu kommen. Aber teilweise sind die inhaltlich dann auch nicht doll. Und es gibt in Berlin keine Convention, nichts. Du kannst höchstens jetzt noch zum Landessportbund gehen und dich dann halt selber da um Kurse kümmern, die übrigens vom Landessportbund auch sehr gut sind. Lohnt sich da immer mal über den Tellerrand zu schauen. Oder ich fahre halt nach Bayern oder nach NRW zu einer Convention und lasse mir da die Stunden schreiben. Und das ist dann für mich ein Punkt, wo ich sage, warum soll ich denn einen Trainerschein machen, wo ich alle 2 Jahre einen Stundensatz vorweisen muss, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, den in Berlin überhaupt zu machen. Das ist ja widersinnig.
Und das richtig, da sind die Unterschiede in den Landesverbänden einfach viel zu groß.
Ja, und das Problem, was wir meistens haben, die meisten Football-Coaches, die wir kennen, ich meine, ich bin ja auch einer, von der Sorte, die kamen ins Football-Coaching rein, weil die auch für ihre Position eine gewisse Erfahrung haben und gerade verfügbar waren. Und darauf wird meistens aufgebaut. Auf diese Erfahrung, die du als Spieler hast. Und wenn du dann siehst, wie letztens mit den Richie, wir das Interview hatten, ne, was man da für eine theoretische Grundausbildung mal als Übungsleiter überhaupt kriegen kann. Was mehr ist als nur, wie habe ich die Hände zum Ball, sondern auch das ganze Drumherum, diese ganze Biomechanik, den ganzen Mist, den man dann halt theoretisch eigentlich auch mal können sollte. Ja, es gibt Dutzende Coaches auf einen Schlag, die du dann siehst bei einem Spiel, wo du sagst, so, die wissen das alles gar nicht. Die wissen halt nur, na, snappen ist ganz gut, wenn der Ball zwischen die Beine vom Center nach hinten kommt. Das ist schon mal ein guter Anfang. Zack, bis O-Line-Coach.
Die kennen maximal die Football-Regeln im weitesten.
Und das ist schon extrem. Taktik.
Ja. So, aber Technik und Taktik können wir alle coachen, aber wenn es dann wirklich darum geht, Konditionen wirklich zu coachen, ja, gezielt auf Muskelwachstum einzugehen und Ernährung, da hört es dann doch bei den meisten schon auf.
Aerobe und anaerobe Phase. Ja. Allein schon Erschöpfung und dann sind wir noch bei dem anderen Thema, was wir beim letzten Mal auch hatten. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Thema Pädagogik Einzug halten muss in die Trainerausbildung. Genau wie Carsten gesagt hat, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, wie wirst du denn Trainer? Das ist der Verletzte, der vielleicht nicht mehr kann, der sagt, okay, komm, dann mache ich jetzt Coach. So, und da macht sich doch erstmal keiner Gedanken darüber, wie der mit den Kids redet oder mit seinen Leuten. Und dann merkt man vielleicht erst nach drei Jahren, warum rennen die denn alle weg? Weil das so ein, keine Ahnung, Agro-Typ ist, der immer nur rumschreit oder vielleicht die Kids beleidigt oder was auch immer. Also, und da muss ich aber sagen, also die Inhalte, die NRW immer mehr bietet, gefallen mir gut und gerade auch in dem Bereich soll noch mehr passieren.
Aber ihr seid ja da auch Vorzeigebundesland.
Ja, aber trotzdem sind wir da auch noch da. Also das dauert mir alles zu lange. Also da muss viel mehr passieren, weil gerade das ist doch das Ding. Und da bin ich immer der Meinung, da kommt mir natürlich mein Beruf ein bisschen zugute. Ich hatte immer das Glück, dass ich in Teams gecoacht habe, wo ich viele Kids hatte. Ich habe aber auch wenig Kids verloren, weil ich mich interessiert habe, weil ich nachgefragt habe, weil ich mich gekümmert habe, weil ich eine Ansprache hatte, die eine Form von grundsätzlich zumindest der Versuch von Wertschätzung war und Empathie. Ne? Auch nicht immer, ne? Ist manchmal auch anders, aber im Grundsatz so. Das heißt also, wenn ich mich als Kind, als Jugendlicher wohlfühle, dann komme ich hin, dann komme ich wieder. So, aber Dietmar hatte sich gemeldet.
Wir haben in dem Zusammenhang hatten wir in Dachau das Glück gehabt, dass wir eine Sportpsychologin bei uns im Coaching-Staff reingeholt haben. Und die hilft.
Liebe Grüße übrigens an die Pia.
Ja, werde ich ausrichten. Und die hilft uns natürlich auch, viele Dinge die uns halt, so, ich sage es mal, aufgrund von unserer Herkunft fehlen, auch auszugleichen. Muss natürlich auch angenommen werden, ist immer das Thema. Und ich bin halt auch bei dir, was das Thema Pädagogik angeht. Also ich kenne es aus dem Jugendbereich. Das ist eigentlich das A und O, weil du musst ja auf die Kids eingehen. Das sind ja, die kommen, vor allem die kommen ja zu dir mit der Erwartungshaltung, dass du ein geiler Typ bist, dass du denen was erzählst. Und die kommen ja zu dir, um, ich sag's jetzt mal so, Worst Case, genauso angeschrien werden von ihrem alten Zuhause, der voll besoffen auf der Couch liegt, weil wo kriegen wir denn unser Klientel her? Ja, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir haben ja aus allen Schichten Kids. Und oftmals, also ich habe es ja, Kaiserslautern habe ich es halt erlebt. Kaiserslautern hast du halt relativ viel, ich sage jetzt mal so Hardcore-Viertel, ja, und da ziehst du halt Kinder her, weil das sind genau die du brauchst, weil die haben einfach auch mal Bock, sich auszutoben, aber die musst du halt ansprechen können. Und dann darfst du aber auf der anderen Seite den, der aus dem geregelten Elternhaus kommt, der seinen Vater und seine Mutter sogar persönlich kennt, den darfst du nicht auch nicht vergessen, ja, die musst du alle mitnehmen. Und das sind halt so Dinge, wenn du da nicht drauf eingehst und das den Leuten versuchst beizubringen, wo soll's denn herkommen? Ja, also ich meine, ich bin Speditionskaufmann, ich bin kein Lehrer oder sowas und auch kein Psychologe oder so. Das gehört einfach für mich dazu. Und ich glaube, dass das so bei mir zum Beispiel mit den Flaggies ist das noch ein Ticken dramatischer, weil die sind ja noch kleiner. Ja, also das darf man nicht mal schätzen.
Ja, und das sehe ich auch jederzeit beim Coaching. Man sieht immer, wer was beruflich macht.
Also bei uns in Berlin ist es ja jetzt so, dass der Verband sich auf die Fahne geschrieben hat, sich zertifizieren zu lassen, nach Kinder- und Jugendschutz zu handeln. Was ja eine super Sache ist. Und das bauen die jetzt halt auch in die Trainerausbildung C-Lehrgang ein. Aber die Leute, die eben halt schon Trainerschein haben, die kriegen da vorne jetzt halt nicht so viel mit, weil es eben keine Kommunikation mit den Coaches gibt. Und da würde ich das zum Beispiel eben auch so machen, dass es zwingend notwendig ist, dass alle, die einen Trainerschein haben und im Jugendbereich arbeiten, sich da halt nochmal nachschulen lassen. Na, das ist absolut wichtig. Und da bedarf es doch einer intensiven Kommunikation mit allen Beteiligten. Wieso werden die Trainer zum Beispiel nicht beim Verband registriert, um zu sagen, okay, wir haben die und die Trainer, die arbeiten alle im Jugendbereich, die schreiben wir jetzt an, ihr müsst innerhalb des nächsten Jahres halt bitte mal einmal so einen Kinder- und Jugendschutzschein mitmachen.
Ja. Also ich hatte es mal erlebt gehabt in einem Verein, da wurde ich direkt hingewiesen, Führungszeugnis vorzulegen. Zack, bums, habe ich direkt beigehabt. Ne? Anderer Verein, brauchen wir nicht.
Was aber zwingend vorgeschrieben ist, sobald du mit
Jugendlichen arbeitest. Genau. Ja. Mhm. Ich finde noch einen Punkt ganz wichtig, Dietmar, was du vorhin gesagt hast, vom Vater angeschrien werden. Das ist ja noch das eine. Aber es kommen ja ganz viele, also die Gesellschaft hat sich ja komplett verändert. Du hast ja unglaublich viele alleinerziehende Eltern. Mhm. Das heißt also, du musst dir ja erstmal bewusst werden als Trainer von Jugendlichen oder auch von Kindern, dass du wahrscheinlich unter Umständen der einzige männliche Mensch bist, der in dem Umfeld denen vielleicht positiv was beibringen kann. Mhm. Ja, also deine Vorbildfunktion, das, was du als Role Model für deine Spieler bedeutest, diese Verantwortung, der muss man sich bewusst sein als Trainer. Weil wir werden da jungen Menschen was mitgeben, wenn Gott will, was sie für ihr Leben prägt. Und da habe ich mich jetzt vor 2 Tagen noch mit Sascha Jäckel unterhalten, ein alter Freund von den Panthern, mit denen ich damals bei den Rookies gecoacht habe. Da haben wir drüber gesprochen, ne, wie wir Kontakt haben noch zu dem oder zu dem und was die Jungs erzählen und wo die Jungs dann sagen, ey, ganz ehrlich, war eine geile Zeit, aber das, was wir mitgenommen haben, das hat uns für unser Leben geprägt, ne? Das Erfolgsgeheimnis, Teamgedanke, Kritikfähigkeit, alles, was du eben theoretisch weitergibst und versuchst ja auch zu coachen als Coach, das bringt dich ja im Leben, in deinem Beruf auch weiter. Und wenn du dann einen Spieler hast, der dir sowas berichtet, dass er das mitgenommen hat, das ist das, was du als Coach wirklich feiern kannst. Titel hin oder her, aber sowas, das kannst du feiern.
Das ist tatsächlich etwas, wo wir in unserem Flaggy-Bereich wirklich großen Wert darauf legen. Wie zum Beispiel, wie gehe ich mit Sachen um, wenn ich, keine Ahnung, das 5. Mal den Ball fallen lasse, oder wie gehe ich mit Kritik um, wenn mir ein Teamkamerad gerade irgendwie mächtig auf die Nerven geht, die Kommunikation und sowas alles. Und darauf gehen wir immer wieder ein. Und es gab tatsächlich auch dass es den Eltern aufgefallen ist. Die sagen, ich habe mein Kind beim Eishockey gehabt, ich hatte mein Kind beim Fußball, aber darauf wurde nie geachtet. Man hat ihnen beigebracht, wie man den Puck führt, wie man den Ball kickt, aber wie man mit Menschen umgeht, wie man sich als Persönlichkeit weiterentwickelt, darauf wurde nie geachtet. Und das haben die bei uns sehr wertgeschätzt. Und ich glaube, wir wir unterschätzen das. Wenn ich mal, keine Ahnung, baue meine Hütchen auf, ja, und dann werde ich von einem Kind angesprochen. Das ist halt ein Unterschied. Nehme ich mir jetzt die 10 Sekunden an, um für seine neuen Schuhe ihn zu loben, oder gehe ich an ihm wortlos vorbei? Also, das sind so, wir unterschätzen, glaube ich, viele, viele kleine Situationen im Leben, die so passieren und die vielleicht Kinder oder auch Erwachsene, wie wir miteinander jetzt gerade umgehen, wird uns auch prägen für die Zukunft, wie wir miteinander in der Zukunft umgehen werden. Das meine
ich. Ich hatte so ein ähnliches Erlebnis in Kaiserslautern gehabt. Da hatte irgendwann mal ein Vater zu mir gesagt, er findet es voll scheiße, was wir tun. Und da gucke ich ihn so entsetzt an und sagte, wieso? Ja, wenn ich zu den Jungs sage, hey, vorm Spiel trinkt ihr keinen Alkohol, ihr guckt, dass er Wasser trinkt, ihr guckt, dass er anständig aus und er geht abends um 22 Uhr ins Bett, gehen die um 22 Uhr ins Bett. Wenn ich zu dem sage, geh ins Bett, sagt er, leck mich am Arsch. Ja, also hat es so Spaß gemeint, aber das ist halt so, da bin ich völlig bei dir, was da zurückkommt von denen, von so einem Kind oder von so einem Jugendlichen, ist, glaube ich, in der Dimension tausendmal größer, als was du da reinsteckst. Ja, du kannst noch so viel, also wenn du engagiert da reingehst, das, was du von der Jugendspieler zurückkriegst, ist einfach, das ist für dein Leben, das kriegst du nie wieder. Und das finde ich halt schon extrem wichtig und das muss man sich bewusst machen und das muss man auch verinnerlichen, dass man einen Stellenwert hat, wie du sagst, Oliver, dass man teilweise, ich will nicht sagen, die Vaterrolle übernimmt, aber so der männliche Ansprechpartner in deren Horizont ist, wo die sagen, ja, wenn ich zu meinem Coach gehe, mit dem kann ich über alles reden. Uah.
Also, ich habe es letztens gehabt, da kam jemand zum Probetraining aus einem höherklassigeren Verein und fand das Training total toll und hat gesagt, er fand es halt toll, weil hier bei euch war kein psychischer Druck. Wo ich erstmal gemerkt habe, Gott, was ist woanders teilweise los? Mhm. Ne? Die Leute verbringen ihre Freizeit bei uns. Ne? Und mein Ziel ist, dass die Leute die Zeit bei mir positiv verbinden. Entweder weil sie weitergekommen sind oder weil sie nur den Spaß ihres Lebens hatten, weil sie Football gespielt haben bei mir. Das ist so mein Ziel.
Nutzer, wie ist denn das? Also du bist ja jetzt bisher im Fleck-Bereich. Wie war das mit deiner Ausbildung? Hast du da vom Verband da Tipps und Tricks mitgekriegt, um mit Kindern umzugehen? Oder musstest du das irgendwie selber auf die Zeile bringen?
Wie der Oliver vorhin sagte, ich bin tatsächlich Coach geworden, weil wir im Park Fleck-Familienfest hatten und ich gut mit Kindern umgehen konnte. Und ich kam wieder und meine Frau sagte, du hast den Job. Und ich dachte, was ist jetzt passiert? Sie hat klar gemacht, dass ich da jetzt Kinder coachen werde. So, nein, also es gab keine Ausbildung dadurch. Das ist tatsächlich einfach nur durch persönliche Empathie und Lernbereitschaft. Also sage ich mal, was in die Wiege gelegt worden ist, ausgebaut und hätte auch anders ausgehen können.
Dann haben wir Glück, dass es so eine Menschen gibt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst alles andere lernen. Du kannst lernen, wie sich ein Footballer aufstellen muss. Du kannst die Taktik und die Technik, die kannst du lernen. Aber ich bin der Meinung, entweder kannst du gut mit Kids oder du kannst es nicht. So, und es gibt welche, die sind so mittendrin, so dazwischen, ne, bei denen, aber es gibt so, ich will nicht sagen so Rattenfänger oder Kinderflüsterer, ne, aber man hat manchmal einfach ein Händchen dafür. Und das sind eben Menschen, die einfach Kinder ansprechen, wo die Kinder das Gefühl haben, okay, der versteht mich, da ist irgendwie eine Verbindung, eine Empathie, da ist etwas, und das ist in dem Bereich Gold wert. Also es ja.
So, meine Lieben, wir steuern jetzt straight auf die 2 Stunden zu. Ich glaube, wir sollten so langsam mal an Matratzenhorchdienst denken. Ich würde jetzt mal so die Reihe durchfragen, ob jemand noch irgendwie so ein Abschlussstatement, ein Fazit hat oder so. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns so langsam in die Kohlen, oder? Oder habt ihr noch dringende Themen?
Die Koje klingt super.
Ja. So, Carsten, dann sag mal noch ein was Inspirierendes.
Was Inspirierendes, ne? Macht euer Huddle immer so kurz wie möglich und nicht 5 Stunden lang.
Okay.
Wow.
Dietmar.
Ich ende immer mit was Positivem, Carsten. Ich habe so einen Zettel auf meinem Trainingsplan, steht unten drunter positiv. Das nehme ich immer mit, deswegen ist mein Huddle kurz und am Ende des Huddles sage ich immer, ey, war cool und das fand ich jetzt hier heute auch. Vielen Dank für die Einladung, hat mir echt Spaß gemacht, mit euch zu unterhalten und mit euch zu reden. Das fand ich jetzt richtig gut.
Können wir nur zurückgeben, ja. Lieber Dietmar. Nutzer.
Ja, aus Five Guys wurde Five Wise Guys. Ich habe sehr viel von euch gelernt.
Five White Wise Guys.
Oh Gott. Sowohl als auch. Und wie gesagt, hat mich sehr gefreut, auch Dietmar kennenzulernen. Oliver, wir sehen uns auf dem Feld und dann reden wir auch. Und wie gesagt, Coach Potatoes immer wieder einschalten. Und ja, ich freue mich mal wieder dabei gewesen zu sein.
Olli.
Großartiger Austausch. Ich finde, dass auch die neue Zusammensetzung heute einfach nochmal ein bisschen, ja, einfach eine neue Dynamik reingebracht hat. Das hat Spaß gemacht. Und mit was Positivem enden finde ich großartig, Dietmar, einfach auch mal im Huddle zum Schluss einen Witz erzählen. Weil die Kids oder auch die Herren, ja, wenn die mit einem Lachen aus diesem Huddle rausgehen, ist das der letzte Gedanke, den sie mitnehmen. Und wenn das ein Lachen ist, dann war das Training ein Erfolg, egal wie scheiße vorher war alles. Wunderbar.
Und ja, guter Tipp.
Genau, letztendlich ist das, was wir hier alle machen, Freizeit. Und Freizeit soll doch auch irgendwie Spaß machen. Das stimmt. Ja, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt, bei uns zu sein. Dietmar, Mirza, ihr wart hervorragende Gäste. Vielen Dank, dass ihr so kurzfristig eingesprungen seid. Dietmar, wir werden uns in ein paar Wochen dann auch live auf dem Feld sehen. Carsten und ich freuen uns schon tierisch auf den Besuch bei euch. Und dann werden wir auch intensiv auf diesem Channel dann darüber berichten. Und auch Olli, vielen Dank, dass du so lange geblieben bist. Eigentlich wolltest du ja schon längst im Bett sein. Aber wahrscheinlich war das so fesselnd. Ne?
Absolut. Ich konnte mich nicht lösen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es war eine super Sendung und stay tuned. Die nächste Five Guys werden bestimmt irgendwann kommen. Wir müssen dann nur noch wieder Termine finden, wo alle können. Und dann bauen wir wieder einen raus.
Ist immer leichter, ne? Zu zweit und zu dritt als zu fünft. Aber hey, wir haben es geschafft und werden es wieder schaffen.
Schade. Ja, vor allem, wenn die Leute auch noch im Schichtbetrieb sind.
Oh, ja.
Aber alles gut, alles gut. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Potato Heads da draußen. Und habt einen schönen Abend, habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Die Coach Potatoes.